Ja, hallo, hier ist Steff von Alarmsignal. Ich spiele Bass und ich singe. Mein Gegenüber, das war der Bulli von Alarmsignal. Und heute nicht am Start sind der Yannick und der Kühn, aber in Gedanken sind sie immer bei uns.
Danke, du hast gesagt, das war, aber wir sind das wieder vor die Sendung geschnitten.
Ach so.
Deswegen ist ja mein Gegenüber.
Ach ja, stimmt.
Ja, moin und tschüss, ich bin Bulli. Ich spiele Gitarre, singe, mach Grafiksachen.
Alarmsignal, eine Band, die es jetzt echt schon seit 21 Jahren gibt und die ich auch schon sehr lange und sehr gerne und immer wieder höre. Und jetzt habe ich euch im Podcast. Herzlich willkommen, Steff, und herzlich willkommen, Bulli.
Herzlich willkommen, Nadine.
Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Ich bin gespannt, was es jetzt alles zu erfahren gibt über euer neues Album Ästhetik des Widerstands, das über aggressive Punkproduktion bald erscheint. Aber da wir hier im Podcast sind und ganz viel Zeit haben, stelle ich euch gleich die ganz urtypische Anfangsfrage. Was ist eure erste Erinnerung an eure eigene Band?
Bier. Also meine ist ganz klar Bier, weil damit ging alles los. Und Langeweile wäre meine zweite Erinnerung. Tatsächlich ist diese Band aus so einer gelangweilten Bierlaune heraus entstanden. Das, also wir waren damals alle noch junge, aufstrebende Punkrocker und lungerten viel in der Stadt rum oder auf den Plätzen, die man so kennt, vom Bahnhof in der Stadt, im Park. Musik hat man schon immer gehört, über Musik kam man praktisch zu Punkrock und irgendwann haben wir gesagt, okay, lass uns selbst mal ein bisschen Krach machen. Und dann ging das los. Damals sehr, sehr unprofessionell, muss ich sagen. Also die Anfänge waren nicht hörbar. Für uns waren sie geil, aber wir waren ja auch nicht nüchtern. Ich kann mich damals auch erinnern, unser erster Schlagzeuger hatte damals keine Sticks dabei und der ist einmal in den Wald gegangen und hat sich so Stöcke von, so Äste genommen und damit getrommelt und als wir geprobt haben, haben wir die ersten Proben bei unserem ehemaligen Gitarristen in der WG gemacht und die war so klein, dass wir praktisch das Schlagzeug in die Küche stellen mussten und der Rest war irgendwo im Wohnzimmer verteilt und also wir haben uns immer nie gesehen, aber wir haben uns halt gehört und so ging das irgendwann los und aus Spaß wurde es irgendwann immer ein bisschen ernsthafter.
Was sind deine Erinnerungen, Bulli? Ähnlich?
Ich bin ja irgendwann dazugekommen. Die haben mich gefragt, ob ich einsteigen will, weil Ben, der damals Gitarre gespielt hat, das ist aber ein anderer als der ehemalige Gitarrist, von dem Steff gerade gesprochen hat. Das war nämlich Borsi. Genau, und dann, wir kannten uns schon lange, wir haben uns... Da warst du, glaube ich, nicht da, Steff, aber ich glaube, Kühn und Borsti, als ich in meiner alten Band Paradox bei einem Punks-Picknick gespielt habe, in Vechta, glaube ich, da haben alle Punks aus der Stadt zusammengelegt und zwei haben das Punks-Picknick organisiert, die haben sehr viel Dosenbier gekauft, es war sehr viel Polizei da und am Ende sind wir in irgendeinen Wald gelaufen, da war dann das Konzert in irgendeiner Hütte, war lustig, Borsti war auch da, mindestens, ja. Und so hat man sich irgendwie kennengelernt. Irgendwann habt ihr mich gefragt, ob ich für ein Jahr einsteigen will. Dann habe ich gedacht, oh, die Mucke ist echt scheiße. Aber ihr seid ja coole Leute und dann habe ich es gemacht und bin wie auf Heroin hängen geblieben. Das ist keine gute Sache, aber man kommt auch nicht von los.
Aber auf jeden Fall hattest du so ein bisschen andere Motive, als Steff jetzt so genannt hat. Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, dann stand am Anfang erstmal Langeweile und Improvisation. Beides Zustände oder Dinge, die man tut, die eigentlich heute gar nicht mehr so oft vorkommen. Ne? Langeweile haben, glaube ich, wenig Leute, junge Leute. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum es nicht mehr so viele neue Punkbands gibt.
Also ich glaube, heute gründen viele Menschen auch eine Punkband, um von vornherein was erreichen zu wollen oder so sein zu wollen wie ihre, ich sag mal, Idole. Das war damals bei uns tatsächlich überhaupt nicht der Anspruch. Wir wollten einfach nur irgendwas machen und irgendwas mit Musik machen. Alles Weitere hat sich dann so ergeben. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir irgendwie nie irgendwas dafür getan haben. Also wir haben das nie mit der Brechstange versucht. Wir haben einfach nur für uns Mucke gemacht, waren glücklich, haben das so ein bisschen auch als Alibi genutzt, um Bier trinken zu können. Also wir waren halt jung, ne? Also nicht, dass du jetzt ein falsches Bild von uns bekommst.
Nein.
Aber dann hat irgendwer wen gekannt, der hat ein Konzert veranstaltet und der kannte wiederum irgendwen anders und das war dann wie so eine Lawine, die ins Rollen kam und irgendwann kam das erste Label und irgendwann kam die erste Tour und irgendwann wurde das Stück für Stück immer so ein bisschen größer Und ja, wir haben es dann einfach geschehen lassen.
Habt ihr damals so, also ich kann mich erinnern, wir sind so ungefähr ähnlich alt und ich kann mich daran erinnern, dass ich niemals gesagt hätte, ich bin Punk. Das habe ich irgendwie dieses Wort, also man wusste zwar so, Punk ist laut und 1212, aber so, man hat sich da ja eigentlich gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das, was man macht, vielleicht jetzt gerade Punk ist. Ist es überhaupt ein Begriff, den ihr, klar, wenn man jetzt über euch spricht, sagt man, ihr seid eine Punkband, aber ist das ein Begriff, den ihr überhaupt für euch in Anspruch nehmt oder irgendwie mal genommen habt?
Früher auf jeden Fall, ja. Man braucht ja auf jeden Fall einen Titel, den man auf seine Jacke schreibt. neben Schießt auch Bulle war ja noch viel Platz auf der Jacke. nee, natürlich hat man sie früher so genannt. Und heute würde ich das auch noch irgendwie sagen. Aber für mich ist das nicht mehr so wichtig, weil ich bin, wer ich bin und ich brauche da nicht diesen Titel. Und mir ist auch ganz egal, ob andere Leute jetzt Punks sind oder sowas. Früher hatte man ja schon Bock, mit Punks rumzuhängen und mal selber Punk und so. Aber so im rückblickend war man dann natürlich in irgendeiner Findungsphase. Ist ja auch ganz normal in dem Alter. So mit 30.
Also ich habe mir diesen Titel tatsächlich nie gegeben. Ich habe mich zwar immer gefreut, wenn andere Leute gesagt haben, ah, der Punker, aber ich, für mich selber war das immer so, ja, so ein großer Begriff, den irgendwie andere definieren sollten. Aber was mir immer wichtig war, so auszusehen wie ein Punk, das war mir damals sehr, sehr wichtig. Da habe ich das, die Nieten, ich habe teilweise die Nieten abgemessen, ja, und musste jede Woche eine andere Haarfarbe haben. Also die Optik war nicht unwichtig bei mir.
Aber ist das was, was ich jetzt, was ihr heute auch noch macht? Oder sagen wir mal so, wenn dich jetzt jemand an, oder wenn dich früher jemand angeschaut hat und der hatte so einen oder die einen abwertenden Blick, dann war das ja so ein bisschen so, ja, ich hab's richtig gemacht. Aber ja, irgendwann, genau, aber irgendwann kommt doch mal der Punkt, wo man denkt, oh, unangenehm. Ich glaube, die denken, ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Habt ihr das noch oder ist es immer noch ein Ritterschlag?
Also ich selbst habe mich tatsächlich dran gewöhnt. Also ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, da war die erste Phase, wie du gesagt hast, es war eine Bestätigung, wenn jemand blöd geguckt hatte, man wollte das provozieren. Ich glaube, es gab eine Phase, wo es mich dann auch mal genervt hat tatsächlich, aber mittlerweile ist es einfach so, dass ich mich dran gewöhnt habe, irgendwie dass Leute sich umdrehen, aber ich habe jetzt keine bunten Haare mehr oder sowas, ja, wenn die drehen sich halt um wegen Piercings oder wegen Tätowierungen oder sowas, aber ansonsten ich merke tatsächlich diese Blicke nicht mehr. Ich bin irgendwie immun gegen diese Blicke. Ich habe auch das Gefühl, dass über die Jahre bunte Leute oder Leute, die anders aussehen, einfach auch zum Stadtbild mitgehören. Da haben wir Vorarbeit geleistet.
Was ich auch interessant fand, Bulli, du hast gesagt, so, dir war es eigentlich egal, ob jemand Punk war. Und was ich auch schön fand, je älter man wird, umso mehr entdeckt man, dass Leute, die optisch und musikalisch null was mit Punk zu tun haben, aber diese Werte oder diese Ideen, die man damit verbindet, total verinnerlicht haben. Vielleicht kennt ihr das auch irgendwie, eine alte Frau, die bei euch in der Straße wohnt oder so, die aber eigentlich total dieses Label Punk verdient hat, weil sie voll drauf scheißt, was die anderen denken und was gerade in ist und so.
Cool ist auch, was mir immer dabei einfällt, dass Leute auf dich zukommen, die wirklich, also ich habe immer so einen Nachbarn, der ist echt Spießer, der ist CDU-Wähler, aber wie du sagtest, der ist, wenn ich mit dem laber, ist der von der Einstellung her, auch wenn er CDU wählt, aber mehr Punk als alle anderen, so die ich kenne, also zumindest so wie ich Punk definiere. Aber was mir über die Jahre immer wieder so über den Weg gelaufen ist, sind Leute, die mir sagen, oh, du warst, früher war ich auch mal so, ich war früher auch mal Punk oder hab die Musik gehört oder so, und für die Leute oder für viele Leute ist es immer noch was Besonderes. Und ganz oft, also höre ich von Leuten, die in meinem Alter sind. Früher habe ich immer gehört irgendwie, oh Junge, werd erwachsen, das ist nur eine Phase, irgendwann ist diese Phase vorbei. Und heute meinen halt Leute ganz oft, boah, das ist immer mutig, dass du das durchziehst, Respekt, dass du das über so lange Jahrzehnte machst. Und diese Sorge, die ich hatte, also ich bin Vater einer Tochter und ich hatte damals immer Angst gehabt, wenn ich mich nicht ändere, was ich auch nicht gemacht habe, groß, dass das negative Auswirkungen auf meine Tochter haben könnte. Also dass im Kindergarten eventuell keiner mit dem Kind spielt, was natürlich auch nicht der Fall war, aber das waren so Sorgen. In der Schule bin ich zum Beispiel zum Elternvertreter gewählt worden, so weiß. Also es stand mir nie im Weg, obwohl ich immer gedacht habe, es wird Auswirkungen haben. Hat's nicht gehabt.
Also kannst du weiterempfehlen.
Genau, kann ich weiterempfehlen. Das ist eine gute Sache.
Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, ich nenne es immer den Helge Schneider-Effekt. Einfach Dinge so lang durchziehen und über diesen Berg drüber kommen, an dem andere Leute dich seltsam anschauen und irgendwann dreht sich das Ganze und dann kommt die Welle wieder auf dich zurück. Und auf einmal sagen sie, ja, also der Steff, der hat eigentlich schon immer, der hat immer gemacht, auf was der Bock hat. Ja, cool eigentlich, weißt du? Und dann dreht sich das wieder und dann bist du am Schluss doch irgendwie der Gewinner, so, ne? Einfach immer weiter durch immer weiter. Zum Beinhard. Ihr habt vorhin kurz euren Gitarristen Bosti, habt ihr kurz erwähnt, der leider ausgestiegen ist, der bei euch aber Gitarre gespielt hat und auch mitgesungen hat. Könnt ihr kurz sagen, ob überhaupt und welchen Anteil er denn jetzt noch an diesem neuen Album Ästhetik des Widerstands hat?
Ich weiß, es gab einige Bandproben, wo er dann noch mit dabei war, aber ich glaube davon kein aktives Songwriting oder kein aktives Einbringen in die Songs, die jetzt auf dem Album sind, statt. Mhm. Natürlich hat er seine Stimme gehabt und den Stil, wie er Gitarre spielt, das hat man natürlich bei den Bandproben gehört und das ist jetzt ja so auch nicht mehr auf dem Album. Er hat ja schon seinen ganz eigenen Stil gehabt und ich finde seine Stimme mega auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, dass jetzt die Songs nicht dementsprechend verändert wurden, weil er irgendwas eingebracht hat oder so.
Was jetzt auf diesem Album anders ist im Vergleich zu euren bisherigen Alben, ich finde, ihr habt euch als Band immer so rausgehalten. So. Also es gab jetzt keine Songs, wir sind jetzt hier die vier aus Celle und wir sagen jetzt, wo es lang geht und guck mal, wie geil wir anstoßen. Es waren schon immer andere Themen, die ihr so in den Vordergrund gestellt habt. Jetzt bei diesem neuen Album Ästhetik des Widerstands, ich finde, nach 21 Jahren kann man es auch mal machen, steigt der Song Huso Level mit so einer kurzen Abhandlung über euch als Personen so ein. Aber ich glaube, dieses Huso Level oder der Refrain, wir bringen das Hurensohn Level auf ein ganz anderes Niveau, das kam ja gar nicht von euch, oder? Bezieht ihr euch da auf einen Kommentar, der irgendwo Social Media über euch hinterlassen wurde? Oder was hat es mit diesem Refrain auf sich?
Ja, tatsächlich beziehen wir uns auf einen Kommentar, der hinterlassen wurde. Also eigentlich nicht nur auf einen, sondern auf mehrere Kommentare. Wir mussten da aus einer Menge Hate-Kommentare, die wir so wöchentlich oder monatlich bekommen, die besten rausfiltern und haben davon ein Lied gemacht. Also wir wollten praktisch, es ist ein Lied gegen Hate Speech. Wir wissen, dass es im Internet und unter dem Deckmantel der Anonymität eine Menge Hass gibt und dass Menschen auch darunter leiden. So, bei uns ist es so, wir stehen in der Öffentlichkeit, wir können damit umgehen, wir wissen, dass wir auch Kritik bekommen. Das ist, was wir da gesingen, ist ja eigentlich auch keine Kritik, das sind ja wüste Beleidigungen von Menschen, die es nervt, dass wir eine politisch linke Band sind. Der Plan war tatsächlich nach 21 Jahren mit diesem Lied, also das besteht aus zwei Teilen, wir wollten uns eigentlich vorstellen, ne? Also hier 21 Jahre Alarmsignal, deswegen diese erste Zeile, wer wir sind. Und dann war das aber so, oh, das ist blöde irgendwie, das, jeder weiß doch, wer wir sind, brauchen wir nicht. Und dann kam uns die Idee, warum nicht diesen Ball, den uns die Leute zuwerfen, nehmen und ihn praktisch zurückwerfen. Also ungefiltert diese Zitate, diese Beschimpfungen nehmen, zusammenfügen, dass sich die Endsilben reimen und daraus ein Lied machen. Und wir glauben, das war der beste Weg, unseren KritikerInnen zu zeigen, dass sie uns mal können, dass uns das gar nichts anhaben kann.
Was mir jetzt gerade auffällt, so, ich denke sowieso extrem oft, wenn ich eure Musik höre, an die Ärzte. Das glaubt ihr jetzt vielleicht nicht. Weiß nicht, ob ihr das schon öfter gehört habt, aber im Humor und auch im Gitarrenspiel höre ich da häufig was. Und was mir jetzt eben aufgefallen ist, die hatten auch mal so einen ähnlichen Song, nur mussten die sich da noch auf das tatsächliche Gespräch oder was ihnen wirklich jemand ins Gesicht gesagt hat, beziehen und konnten gar nicht, damals gab es das ja noch gar nicht so, dass jeder Trottel drunter schreiben konnte, hier, voll die Huso, das Alarmsignal, scheiße. Das ist eigentlich krass, ne?
War das ein Kompliment, Nadine? Ich muss mal nachfragen, dass du uns mit den Ärzten vergleichst oder nicht?
Kommt ganz drauf an. Weiß ich, kommt ganz drauf an, auf welche Wand es jetzt stößt. Also aus meiner Sicht ist das ein Riesenkompliment. Auf jeden Fall. Okay. Ich höre das total oft. Ich habe euch auch oft so als die dreckigen Ärzte wahrgenommen. So ein bisschen irgendwie.
Nee, echt. Das habe ich wirklich auch noch nicht gehört.
Ja. Habt ihr wirklich noch nie gehört?
Nee, noch nie. Eher Toten Hosen. Es gibt ja nur die beiden Bands, mit denen man verglichen werden kann.
Also Toten Hosen wäre jetzt aus meiner Sicht weniger ein Kompliment gewesen als die Ärzte.
Wir hören es gerne, das ist ein gutes Kompliment. Ich kann das wohl annehmen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt gleich mal hoch eingestiegen, aber meine ich jetzt wirklich ernst. Weil ich habe auch schon über das Wort Hurensohn bin ich auch so ein bisschen gestolpert, weil ich euch schon so reflektiert eingeschätzt hätte, dass ihr jetzt nicht selbst dieses Wort verwendet, dass man ja, weiß nicht, also auch ein bisschen
aber du hast es verstanden, ja?
Ja, natürlich habe ich es verstanden.
Ja, okay, weil das haben, glaube ich, nicht alle verstanden. Weil das gehört ja eigentlich nicht zu unserem Schimpfwortrepertoire. Und es gibt einige Leute, auch aus der Presse, die haben den Pressetext nicht durchgelesen. Und selbst da haben wir es ja extra erwähnt, weil das natürlich echt ein dummes Wort ist. Aber für den Text und um den Ball an unsere HaterInnen zurückzuwerfen, haben wir es das Kommentar so aufgegriffen und verwendet.
Ach so, die dachten, das wäre jetzt wirklich so Alarmsignal, machen einen auf dicke Hose, so gangstermäßig, wir bringen das auch so. Okay. Ja, gut. Gut, da war die Auseinandersetzung war dann jetzt nicht so intensiv, würde ich mal sagen.
Ich meine, es gibt ja schon viele, die das Wort benutzen, so, ne? Auch aus der Punk-Szene, wo man denken würde, das wäre, keine Ahnung, muss man irgendwie nicht drüber reden, so, ne?
Ja.
Aber vielleicht hat der Gangster-Rap oder sowas das auch in die Münder zurückgebracht, als ob es okay wäre, ohne es zu hinterfragen.
Ja, ganz genau. Und damit, also wir sprechen heute ganz bestimmt nicht über Gangster-Rap, aber du sprichst damit ja genau diesen gefährlichen Mechanismus an, dass Wörter eben in diesem Genre oder in dieser speziellen Sprache verwendet werden und immer wieder gesagt werden und man irgendwann dann denkt, das ist okay. Ob das jetzt Kunst ist oder nicht, steht da auf einem anderen Blatt.
Ja, und wir machen da weiter. Wenn die Leute das nicht verstehen, denken die, ja, wir tun genau das Gleiche auf jeden Fall.
Ja.
Für was mir eure Band auch immer aufgefallen ist, ist so dieses, so ein Kontrast, den ich immer gut fand, zwischen so Arbeiten ist scheiße, also so starke Parolen. Bulli und ich haben jetzt vorhin schon mal vor der Aufnahme kurz drüber geredet, was man darunter versteht unter Arbeiten ist scheiße. Natürlich nicht, dass jeder Job scheiße ist, sondern es geht um eine bestimmte Art von Arbeit, die unnötig ist oder die man tun muss, weil man sonst einfach überhaupt nicht überlebt. Aber auf der anderen Seite kamen dann von euch immer so ganz selbstverständlich so Sätze wie Freiheit bitte warte nämlich mit. Das fand ich immer toll, dass ihr so euch nie davor irgendwie gescheut habt, emotionale, schöne Sätze und Wörter zu benutzen und dann im nächsten habt ihr euch wieder den Arsch abgewischt mit dem Arbeitsamt Bescheid. Das fand ich immer super. Und ihr habt jetzt auch so einen Song drauf, der heißt Ich hoffe, du findest, was du suchst. Das ist auch so ein Text. Wie macht ihr das mit den Texten? Besprecht ihr euch da, dass ihr sagt, ah, das muss jetzt aber schon noch mal so ein bisschen kantiger sein oder seid ihr da vollkommen frei? Da gibt's quasi keine Grenzen.
Also es ist so, dass die Texte eigentlich immer von Einzelpersonen geschrieben werden. Wenn es da Dinge gibt, die den anderen stören, dann schreiben wir die auch um, was aber wirklich äußerst selten vorkommt. Also wir achten einfach darauf, dass Wörter sich nicht wiederholen. Also dass wir auch, wir haben jetzt glaube ich 8 oder 9 Platten, ich weiß gar nicht, wie viele wir draußen haben, aber dass wir einfach keine Wiederholungsfehler oder nicht zu häufige Wiederholungsfehler machen. Aber kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir jemals einen kompletten Text umgeschrieben haben. Also wir wissen ja auch, wie der andere tickt und wir wissen auch, welche Themen wir mit der Band in Verbindung bringen können. Es gibt vielleicht manchmal Endsilben, die wir umschreiben oder einzelne Begriffe, aber das kommt eigentlich selten vor. Also meist werden Texte auch so durchgewunken.
Und dieser Kontrast, den ich eben beschrieben habe, siehst du den so? Erschafft ihr den bewusst? Wollt ihr ein gewisses Gleichgewicht auf der Platte haben, dass es eben nicht nur grob nach vorne geht, sondern dass man auch so ein bisschen emotionale Dinge betont und auch wirklich versucht, so nicht so ganz so destruktiv zu sein, sondern auch so ein bisschen Hoffnung zu verbreiten?
Das auf jeden Fall. Also den Kontrast, den du siehst, der kann ja auch einhergehen. Also wenn wir singen, Freiheit bitte warte, nehme ich mit, hast du ja gerade als Beispiel genannt, und arbeiten ist scheiße. Also nicht arbeiten zu gehen, kann ja auch eine gewisse Form der Freiheit sein, ja. Das ist ja das Resultat, was am Ende da steht, nämlich mehr Freiheit zu haben, wenn man nicht arbeiten geht. Aber das ist jetzt natürlich sehr weit gedacht. Wir sagen immer, unsere Texte sind immer so eine Momentaufnahme von dem, was wir fühlen, was wir empfinden. Also wir singen jetzt nicht über irgendwas, was wir nicht selber erlebt haben oder sowas, ja. Also sind manchmal sind es Wünsche, Sachen, die wir uns wünschen, aber oftmals sind es Sachen, gerade die persönlichen Sachen, die wir selber durchlebt haben, ja. Also zum Beispiel diese Arbeitslosigkeit oder auch diese Suche nach dem Sinn des Lebens, nenne ich jetzt mal. Das ist einfach, jedes Album ist vom Anfang bis Ende praktisch das, was wir in diesen 24 Monaten erlebt haben, was uns beschäftigt. Ja, wenn es uns gut geht, kann das mal etwas humorvoller werden. Wenn es uns aber etwas schlechter geht oder die Tage dunkler sind oder wir in uns drin uns etwas nachdenklicher und dunkler fühlen, dann kann es auch schon etwas düsterer und nachdenklich werden. Also das ist, letztendlich haben wir da, glaube ich, selber gar keinen Einfluss drauf und wollen das auch gar nicht in irgendeine Richtung lenken. Es ist einfach so, wie es in uns aussieht und das kommt dann halt in der jeweiligen Phase zum Ausdruck.
Bei dir, Bulli, war es doch so, dass du jetzt letztes Jahr war das, glaube ich, in Albanien festgesessen warst und lange Zeit in einem Zimmer quasi bleiben musstest. Sind das so Momente, wo man sich dann solche Fragen stellt? Also die Antwort auf, ich hoffe, du findest, was du suchst. Was suche ich überhaupt?
Nee, ich weiß gar nicht, ob in der Zeit ein Lied entstanden ist. Ich glaube, in der Zeit ist kein Alarmsignal-Lied entstanden. Ich habe schon Musik gemacht. Nee, Also ich saß da fest. Im Endeffekt war es in einem, sozusagen nur ein Monat. wurde immer wieder verlängert und sollten dann 3, 4, 5 Monate sein, was der deutsche Botschafter gesagt hat. Und also erst 3 Tage, dann nochmal 2 Wochen, dann nochmal 2 Wochen. Dann hieß es ja noch 3, 4 Monate und sieht dann auch nicht gut aus, als du nach Hause kommst. Da war man natürlich irgendwann war es wirklich nicht mehr lustig so, ne?
Aber du hast diese Zeit genutzt, um Musik zu machen, wenn auch jetzt nicht für Alarmsignal.
Ja, ich hatte nur ein Handy und ein iPad und da konnte ich keine Alarmsignalmusik machen, sondern habe mich an elektronischer Musik versucht. Aber das war auch alles irgendwie, um nicht durchzudrehen, weißt du, weil am Anfang dachte man, ja, ist auf jeden Fall geiler als in Deutschland. Dann hat es angefangen zu schneien. Dann wurde ich von meiner Freundin da, wurden wir von der Polizei aufgegriffen, weil man durfte eigentlich nicht das Zimmer verlassen. Dann dachten wir, ja, passt schon irgendwie. Aber die haben auch Deutsch gesprochen und wir hatten wirklich keine Ausrede. Wir sollten jeweils 5.000 Euro Strafe zahlen, wenn wir nochmal draußen erwischt wurden. Wir sind da irgendwie drum rumgekommen dann mit viel Rumlabern. Und ja, dann waren wir da halt wirklich einen Monat im Zimmer, ne? Und ja, da braucht man ein paar Rezepte, um nicht durchzudrehen. Und ich habe dann ich habe mich an elektronischer Musik versucht, weil ich gar keine Ahnung davon hatte.
Boah, hattest du einen Kopfhörer oder bist du deiner Freundin damit voll auf den Sack gegangen?
Es gab einen Kopfhörer, es gab ein iPad, einen Kopfhörer. Das heißt, wenn ich das iPad hatte, konnte man auch nichts bei Netflix gucken oder so. Wobei, das Internet war sowieso sehr schlecht und dann hatte man sehr schnell alles durchgeguckt, weil aus Albanien, wie wir gemerkt haben, kann man nicht so viel streamen.
Okay.
Einmal wegen der Internetverbindung und dann wird, auch wenn du einen deutschen Account hast, wo auch immer, kannst du nicht alles gucken, weil du aus einem anderen, die IP-Adresse aus einem anderen Land stammt, weißt du?
Ja. Ich habe das jetzt eben so ein bisschen frech gesagt, weil ich habe auch manchmal so Phasen und gestern war gerade wieder so eine, wo ich dann meine, ich müsste jetzt elektronische Musik machen und das ist halt für mein Umfeld super nervig. Deshalb habe ich nach dem Kopfhörer gefragt, weil das ist wirklich, man selbst ist ja dann voll im Film und denkt, man kreiert gerade die geilsten Sachen überhaupt und dann auch noch so Dubstep und so.
Deswegen, oh, das ist übel, ja.
Yeah.
Ich bin da auf jeden Fall realistisch. Das ist auf jeden Fall nicht die geilste Sache sind, aber ja, war für Corona ganz gut. Ja, der Text ist auf jeden Fall nicht in Albanien entstanden, aber das Album ist jetzt ja in der Pandemie entstanden. Du hast ja gerade schon gesagt, vielleicht reden wir darüber, vielleicht nicht.
Ja.
Naja, aber um auch nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen und dem, was Steff erzählt hat, das Album, jedes Album ist eigentlich immer ein Abbild unserer selbst von, man kann eigentlich immer sagen, dass die Texte vielleicht in 2 Jahren entstanden sind oder so, so wie es uns da ging. Und wir haben halt keinen Plan oder wir machen uns keinen Plan, dass dann noch ein ruhiges Lied kommen muss und das erste Lied muss so sein und dann das. Das Album braucht das und das noch. Nee, das sind eigentlich ein Abbild unserer selbst oder unserer Gefühle oder unserer...
Also die dreckigen Ärzte haben es nicht nötig, irgendeine Quote zu erfüllen. Das mal so.
Aber es ist natürlich klar, wenn ihr so eine Frage stellt, ich hoffe, du findest, was du suchst. Also Steff, deshalb auch an dich, dann geht man natürlich davon aus, dass ihr euch damit oder irgendeiner von euch sich damit intensiv auseinandergesetzt hat und wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht sogar pandemiebedingt da irgendwie eine Antwort darauf gesucht hat. Kannst du irgendwas dazu sagen, Steff? Warst du derjenige oder von wem kam denn der Text? Oder von wem kam denn die Idee? Das ist ja eigentlich so ein schöner Poesiealbumspruch. Ich hoffe, du findest, was du suchst.
Ja, den Text habe ich tatsächlich geschrieben, aber das geht auch immer an mich natürlich. Also das ganze Leben ist meiner Meinung nach eine Suche. Tatsächlich bin ich auch sehr oft nachdenklich. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Vielleicht hört man das manchmal auch in den Texten und bin auch sehr nah am Wasser gebaut und bin eigentlich permanent auf der Suche nach, ich habe vorhin gesagt, nach dem Sinn des Lebens oder was ist richtig, was ist falsch, warum bin ich hier, was kommt danach und habe dann einfach gedacht, ja, eigentlich geht's uns ja vielleicht allen so, auch wenn andere Leute das anders definieren, aber irgendwie sind wir doch alle auf der Jagd nach etwas, was uns glücklich macht oder was uns befriedigt oder was uns Erfüllung gibt. Und das wollte ich einfach, diese ganzen Gedanken. Wir sagen halt auch immer, es ist schwer, so viel, der Kopf ist manchmal so voll und so viel Gedanken in so einen kleinen Text zu packen, der höchstens 3 Strophen hat und höchstens 3 Minuten geht, ist manchmal sehr, sehr schwer. Aber genau das wollte ich halt versuchen, diese ganzen Gedanken, diese Jagd nach Ruhe, nach Geborgenheit, nach Glück irgendwie zu bündeln und das nicht nur mir zu wünschen, sondern auch allen anderen, die es hören. Also es gibt ja viele Menschen, die nehmen Texte als Hilfestellung, denen gibt das Kraft und ich weiß, dass es halt vielen Menschen so geht, die auf der Suche sind nach dem, was sie glücklich macht. Und ja, einfach ein bisschen bisschen zeigen immer, ey, ihr seid nicht allein, mir geht's genauso.
Und das ist quasi so eine ähnliche Frage, vielleicht auch so einer, also Wohlstandsposition ist jetzt übertrieben, aber aus einer sicheren Position befasst man sich natürlich mit dieser Frage, was ist der Sinn des Lebens, was brauche ich, was will ich, ganz anders als zum Beispiel jetzt in dem Song Bring dich in Sicherheit, den ihr ja auch habt, der sich um ein ganz anderes Thema dreht. Und da geht's ja quasi, also Menschen, die flüchten, die haben, glaube ich, nicht die Zeit, sich überhaupt solche existenziellen Fragen zu stellen, sondern die wissen, sie suchen Glück und Sicherheit vor allen Dingen. Die Intention für diesen Song ist klar. Ich finde es ein bisschen schwierig, immer über so einen Song zu sprechen. Also warum ihr diesen Song macht, ist auch klar. Der komplette Gewinn, den ihr mit diesem Song macht, der geht an die Seenotretterin, ne? Von wie heißt das Schiff? Juventa 10, glaube ich.
Juventa, ja, genau.
Und ihr habt auch den Kapitän als Gastsänger mit von der Partie. Worüber ich gleich am Anfang sprechen möchte, weil du, Bulli, hast es vorhin gesagt, mit diesem Huso-Level, einfach um diese Frage zu klären. Ich finde, wenn Punkbands sich mit solchen Dingen befassen, dass sie manchmal für mein Empfinden so ein paar ethische Grenzen überschreiten. Das habt ihr jetzt nicht gemacht, aber ihr habt am Ende von diesem Song einen Kinderchor und man hört so ein Meeresrauschen, so ein Geräusch, das wir natürlich als Europäer mit Entspannung assoziieren und für die Menschen auf der Flucht, das ist natürlich eine ganz andere Bedeutung. Denkt ihr darüber nach? Sprecht ihr darüber, wo die Grenzen sind, wann man auch dieses Leid auf eine Art so ein bisschen, wann man so ein bisschen populistisch wird damit?
Ja, wir haben da viel drüber gesprochen, gerade bei dem Song auch. Und auch das fertige Ergebnis sozusagen, Darius, der mitgesungen hat, und Hendrik, der ist auch oft auf dem Mittelmeer mit Darius unterwegs und haben den sozusagen, ich will nicht sagen absegnen lassen, aber wir haben uns schon in einem gewissen Sinne rückversichert, weil die beiden sind ja noch viel näher dran und das ist einfach ein schwieriges Thema, wo du schon mit jedem einzelnen Wort irgendwie, ich will ja auch nicht sagen, in dein Fettnäpfchen treten kannst, aber das ist einfach so ein brisantes Thema und wir gucken da immer auf seine besseren Position drauf.
Ja, genau, was Nadine, was du auch gerade sagst, aus dem Blick einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir uns ja zweifelsohne befinden, sowas zu schreiben, ist natürlich immer brisant. Und wie Bulli auch gerade sagte, das war uns auch total klar. Und wir können uns eigentlich gar nicht in die Lage einer Person versetzen, die Angst um ihr Leben haben muss, die flüchten muss. Wir haben es zwar versucht, aber es hat uns auch leichter gefallen, weil wir, wie gesagt, durch Darius, den Kapitän, und seinen Kumpel Hendrik etwas dichter dran sind, beziehungsweise viele Geschichten aus erster Hand kennen. Und das sind keine schönen Geschichten. Und wenn wir das alles so zusammenfassen, dann steht halt unterm Strich einfach nur glücklich und zufrieden sein. Ja, also für jemanden, der diese Bürde auf sich nimmt und sein Land verlässt. Das macht ja niemand umsonst. Das sind ja Kilometer und bedeutet ja nicht irgendwie, du fährst irgendwo, verreist irgendwo und bist dann da, wo es schöner ist. Nee, das bedeutet irgendwie, dass du Sachen zurücklassen musst, deine Familie, dass du erstmal in so ein Lager kommst, dass dir gar kein Asyl gewährt wird. Das ist eine Reise, die sehr, sehr steinig ist und das macht niemand umsonst. Und deswegen haben wir versucht, das so in so einen Wunsch zu packen halt, dass unter einem Mantel so bring dich in Sicherheit, dass es einfach dieser Wunsch ist, dieser Menschen einfach in Sicherheit zu leben, einfach zufrieden zu leben. Also nicht reich zu sein, sondern keine Angst zu haben vor Krieg, vor Verfolgung, vor irgendwas. Und ja, das mit dem Kinderchor am Ende unterstreicht die ganze Sache natürlich nochmal emotional. Es gab ja diesen Jungen, der da symbolisch steht, diesen Aylan Cody, das Bild kennt vielleicht jeder, der Tod am Meer angeschwemmt wurde. Das ging ja um die Welt und man hört am Ende ja diesen Kinderchor mit diesem Meeresrauschen noch und ja, wir hoffen, es bringt die Leute zum Nachdenken, weil es ist irgendwie auch eine Meldung, die, also habe ich zumindest das Gefühl, die untergeht. Ja, es ist präsent, ja, es geht manchmal durch die Medien, aber wir sind manchmal so abgestumpft, dass wir das alles gar nicht wahrnehmen, dass wir einfach nur vor unsere Tür gucken, aber irgendwie oder nicht über diesen Tellerrand hinaus.
Es war aber für euch vollkommen klar, weil das Video zu diesem Song Bring dich in Sicherheit, das ist quasi ein Standbild. Es war für euch klar, dass ihr jetzt keine Bilder zeigt von prall gefüllten Booten in Seenot oder sowas.
Wir haben kurz darüber gesprochen oder darüber nachgedacht, wie ein Video aussehen könnte und sind sehr schnell darauf gekommen, dass das einfach gar nicht möglich ist, dass irgendwie, auf jeden Fall für uns nicht, oder wir haben die Idee nicht gehabt, wie man das irgendwie okay darstellen kann, ohne irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Ich weiß nicht, das geht einfach so diese ganze Thematik überschreitet schon so viele Grenzen, die nicht okay sind, sage ich mal, oder einfach nur schlimm sind, dass wir schnell auf den Punkt gekommen sind, dass wir einfach kein Video dazu machen können. Dass irgendwie dieses Thema okay aufgreift.
Jetzt gibt's ja aber viele Medien, die dieses Thema genauso aufgreifen. Und was mich wirklich mal interessieren wird, einfach als Anregung für Leute, die vielleicht ausschließlich diese auf Sensation gerichteten und gar nicht auf irgendwie Aktion gerichteten Informationen so wegsnacken. Wie informiert ihr euch denn persönlich über die Situation?
Telegram, nur über Telegram. Nee, ich guck schon die Mainstream-Medien auch, ja. Also zum Beispiel Tagesschau, aber ich habe ja jetzt nicht mein eigenes Medium, wo ich nur darauf fokussiert bin. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Telegram-Gruppen, weil das keine ernstzunehmende Medien für mich sind. Mhm. Aber das muss man ja anscheinend mittlerweile auch sagen.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich würden schon manche sagen, dass das so die irgendwie die linken Medien sind, so Taz und so und mittlerweile ja auch schon Tagesschau. Ja. Und natürlich bekommen wir auch in einem gewissen Sinne Insider-Erfahrungsberichte von zum Beispiel Darius und Hendrik, die ja bei unserem Album auch die Chöre mitgesungen haben.
Mhm.
Genau, und das sind natürlich nochmal ganz andere Sachen, die nicht in den Medien sind. Und weil du gerade gesagt hast, sensationsgeil sozusagen, da sind ja, also der Song ist ja auch ein Soli-Song oder ein Benefit-Song. Alles, was wir eingenommen haben, ging an die SeenotretterInnen und die sammeln ja schon sehr lange, weil 20 von denen, ich weiß es gar nicht, es sind ungefähr 20, da sind, glaube ich, nochmal ein paar dazugekommen, ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge ist gerade. Auf jeden Fall, die stehen in Italien vor Gericht oder sind in Italien angeklagt und der Song ist auch dann erschienen, ja, sehr weit vorm Album, aber war schon vom neuen Album und war jetzt auch nicht so als Single geplant, aber da wurde dieses Verfahren nochmal neu angegangen oder ist in die nächste Instanz gegangen, wo auch Darius beteiligt oder betroffen war. Was wollte ich jetzt sagen?
Wahrscheinlich, dass die damit unterstützt werden.
Ah, genau, dass die damit unterstützt werden. Und die sammeln schon so lange Geld. Und die haben auch erzählt, oder wir hatten jetzt ja auch schon ein paar Stände, nicht nur von Juventa, sondern allgemein Menschen, die die Seenotrettung unterstützen, die auch, sage ich mal, noch mehr drin sind. Und die sagen, wenn er jetzt so, das klingt übel, ne, wenn er jetzt keine Leiche auf dem Foto ist oder so ganz krasse Bilder, dann kommen da auch keine Spenden rüber.
Ja.
Also ein paar Tröpfchen so, aber die brauchen halt, keine Ahnung, wirklich auf jeden Fall über 1 Million für die ganzen Gerichtsverfahren, die da anstehen. Wahrscheinlich noch viel mehr. Und natürlich wird er schon lange gesammelt, aber es wird auch nur schon so lange gesammelt, weil das halt keine Bilder sind, die jetzt irgendwen triggern.
Hm.
Das ist halt nur eine Anklage. Und wenn die Anklage am Start ist, dann brauchen die auch das Geld. So, ne?
Boah, das ist schon übel. Und ich glaube, dass das vielleicht wirklich so eine Mischung ist aus kognitiver Dissonanz, dass man wirklich versucht, das zu ignorieren. Weil theoretisch, wir haben vorhin über das Bild gesprochen von dem Jungen, der quasi am Ufer angeschwemmt wird wie so ein Treibgut und gar nicht wie ein Mensch und der da liegt symbolisch für so schlimmes Leid. Oder ich habe mit der Band Düse einen Podcast aufgenommen und die hatten einen Song über den Tankman, über diesen Mann, der sich vor den Panzer gestellt hat. Ich glaube sogar noch mit Einkaufstüten. Und dann haben wir kurz so überlegt, was wäre denn passiert, wenn es jetzt heute mit Social Media im Rücken wäre, doch wahrscheinlich hätte viel mehr Auswirkungen gehabt. Nee, wahrscheinlich nicht. Das liegt bestimmt irgendwie in der Grundstruktur des Menschen, dass man sowas wegschiebt oder dass man da sich nicht so damit befasst, wie es eigentlich sein müsste.
Das Problem ist, glaube ich, auch, dass und man kann das ja eigentlich an allen üblen Nachrichten sehen, die so die letzten 2 Jahre gekommen sind. Eigentlich ist das nach einer Woche oder 2 Wochen vergessen.
Ja.
Es sei denn, du hast da jemanden, der ganz penetrant immer wieder das versucht hervorzuholen, sage ich mal. Aber die Aufmerksamkeitsspanne, und ich meine natürlich auch bei mir, ist durch Instagram und was weiß ich nicht alles klein geworden. Ungefähr bei 1 Minute liegt ja, was jetzt irgendwie irgendwelche Berechnungen ergeben haben von irgendwelchen Professoren. Wie Steffi haben da auch schon öfters drüber geredet. Denn ist, was weiß ich, irgendwie was passiert und du denkst, ja krass, Alter, das wird halt übelste Auswirkungen auf die haben und dann sag ich, nee, in 2 Wochen rede ich da keine Sau mehr drüber, so.
Ja, das
und so ist
krass.
Es dann auch, ne?
Ich habe da immer so Leute, die gesagt haben, sie machen mal eine Social-Media-Pause, die habe ich immer so ein bisschen belächelt. Und da, also so groß wird der Unterschied nicht sein. Ich hänge da jetzt auch nicht so exzessiv ab, aber ich habe das jetzt seit ungefähr 4 Tagen, benutze ich es quasi bewusst zum ersten Mal nicht mehr. Und ich bin total überrascht, dass ich produktiver bin und dass ich ganz andere Gedanken plötzlich habe und viel mehr Dinge schaffe und zu Ende bringe und Dinge auch anders aufnehme. Also Filme und so weiter. Das ist schon interessant. Ihr habt jetzt diesen Song Revolutionary Action. Das ist ja quasi auch so ein Song, der zwar sich an dem Großen orientiert, also an der Revolution, aber der ja quasi auch so ein bisschen darauf anspielt, nicht so viel zu reden, sondern mehr zu machen. Vielleicht könnt ihr mal sagen, warum ihr jetzt genau diesen Song als allerersten Song auf Englisch gemacht habt.
Auch das war nicht geplant. Die dreckigen Ärzte planen nämlich nichts. Nein, dieser Song hat irgendwie eine Geschichte. Und zwar war das so, dass auch unser Schlagzeuger nebenbei noch Musik macht in anderen Bands, deren Namen ich aber nicht kenne. Aber wir waren...
Du willst sie nur nicht nennen.
Mir fallen sie so spontan nicht ein. Wenn ich sie höre, kenne ich sie bestimmt. Wir haben irgendwann mal in Landshut gespielt und waren dann am nächsten Tag auf dem Weg nach Hamburg. Und er hat uns ein paar Sachen vorgespielt von seiner anderen Band. Das war harter Stoff, das muss man sagen. Aber es war eine Perle dazwischen. Und genau das war dieser Song, damals noch in so einer Rohaufnahme. Aber wir haben damals schon alle gedacht, boah, krass. Also vielleicht war es auch nur so krass, weil der Rest, der da drauf war, wirklich nicht so geil war. Aber dieser Song stach doch wirklich raus und wir haben dann gesagt, okay, hast du den schon irgendwo veröffentlicht? Oder meint er nein? Und dann haben wir gesagt, okay, das könnten wir ja mal neu angehen. Und irgendwann waren wir im Proberaum und da war dieser Song, den es schon gab, zwar in schlechter Qualität und wir sind ihn einfach neu angegangen. Und dass er Englisch war, war jetzt für uns nichts. Ja, es war der erste englische Song. Auch wenn am Ende steht, alles andere ist Quark, also er ist nur zu 99% Englisch. Aber es war halt für uns, in erster Linie war es erstmal ein Ohrwurm mit einem coolen Text, aber es hat mit dem Englischen nichts zu tun gehabt. Wenn es ein russischer Text gewesen wäre, hätten wir es vielleicht auch gemacht, aber es passte irgendwie und wir hatten Bock drauf gehabt. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt eine englische Quote erfüllen mussten.
Also es gibt Bands, die liebe ich total, die haben... kommen dann auf einmal mit einem englischen Song oder mit englischen Textzeilen und ich hasse sowas eigentlich. Aber Revolutionary Action hat extrem Zug und ich finde, das klingt fast schon so wie so ein Chanting, also wie so ein englischer, ich komme jetzt Torkel aus dem Pub raus und jetzt irgendwie, ich finde, für den Song geht es komplett okay und das sage ich jetzt wirklich nicht, um euch irgendwie anzuschleimen oder sowas.
Ich verstehe, was du meinst, weil es ist auch immer ein Wagnis. Also ich habe einen Kumpel von mir, der hört auch sehr, sehr viel Musik und er meinte, wenn deutsche Bands Englisch singen, es gibt da immer weiter. Das kann er sich nicht geben, einfach weil viele Bands diesen Fehler der Aussprache machen, den sie natürlich auch machen dürfen. Es sind ja auch Deutsche und keine Engländer. Und tatsächlich wurde da aber auch, oder haben wir versucht, penibel bei der Aufnahme darauf zu achten, dass es zumindest einigermaßen, wie soll ich sagen, nicht peinlich klingt. Ja, also ich glaube, jemand aus Großbritannien hört irgendwie, dass wir nicht von der Insel kommen. Aber das war so auch der Anspruch an uns, dass wir das bei der Aussprache halbwegs einsingen, halbwegs richtig.
Das ist das eine, die Aussprache. Und ich finde natürlich auch so einen Titel wie, also Revolutionary Action, das kann man auch mal so gut wegnuscheln, weißt du so. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber ohne jetzt diesen Bands unterstellen zu wollen, dass die das tun, um irgendwie international durchzustarten, das Gefühl hatte ich jetzt bei euch gar nicht und ist wirklich einer der wenigen Songs, wo ich mir gedacht habe, ja, kann man machen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie man Revolutionary Action, wie sollte man das auf Deutsch übersetzen, dass es eben nicht so ein bisschen doof klingt. Selbst mit eurem Vokabular, das ihr so verwendet. Ich fand, das war jetzt schon sehr treffend. Es ist ja aber auch schon so ein bisschen so eine Parole oder so ein Slogan. Aber wie ist so generell eure Haltung dazu? Vielleicht auch bei anderen Bands, müsst ihr jetzt nicht unbedingt euch selbst analysieren. Seid ihr Fans von Slogans und von Parolen, die Dinge auf den Punkt bringen? Oder seid ihr eher abgeturnt im Sinne von Fuck Nazis ist eigentlich nur eine Floskel?
Also, um nochmal auf unsere Parole des Songs zu sprechen zu kommen, das ist natürlich auch eine internationale Message und es ist auch klar, dass wir damit keine Weltrevolution hervorrufen werden, aber uns geht's auch so ein bisschen darum, wie soll ich sagen, so eine kleine, dass die Leute sich das wieder ins Gewissen oder die Leute, die unsere Musik hören, dass die das auch irgendwie nicht vergessen und so ein bisschen die Revolution im Kleinen hervorzurufen. Da muss man ja, während ich das sage, stößt mir schon fast negativ auf, weil die ganzen komischen Impfschwurbler, die können sich das jetzt ja auch alles schön auf die Fahne schreiben. Ja. So ist natürlich nicht gemeint. Das muss man ja mittlerweile auch immer schon dazu sagen. Wir haben nur noch die alten, wie soll ich sagen, in meinem Gewissen sind die alten Punk-Roots. Mhm. Genau. Ja, und ich denke, dass Floskeln schon irgendwie okay sind. Und mich haben die natürlich auch als 16-Jähriger voll getriggert. Das ist ja das, was mich da irgendwie, das hat mich jetzt nicht unbedingt zum Punk gebracht, aber das hat mich schon an viele Denkerei herangebracht, warum gibt es überhaupt diese Floskel, ja? Und die hat mich halt damals gecatcht, oder sowas hat catcht einen, denke ich mal, wenn man jünger ist. Aber ich denke, man darf das nicht immer blind kopieren. Ich denke, Floskeln sind okay, wenn man das hinterfragt und das auch für sich wirklich so unterzeichnen kann. Mhm. Kannst natürlich sagen, jeder Song gegen Nazis ist von der Punkband sowieso Quatsch, weil die halt von Punks gehört werden, sind ja sowieso gegen Nazis. Also so könnte man natürlich auch denken, aber ich denke, das ist schon okay, Floskeln.
Also wenn die dreckigen Ärzte, also wie eine Band wären, ja, die T-Shirts verkaufen möchte, und zwar ganz viele, dann würde sich sowas gut machen, ja. Also man merkt halt immer, je plakativer der Schlachtruf ist, der auf so einem T-Shirt steht, umso besser geht es auch. Und das ist auch kein Geheimnis. Vielleicht wissen das viele Punkbands auch. Aber es ist halt nicht die Lösung, ja. Also es mag sein, dass, wie Bulli sagte, dass einen das irgendwie catcht, wenn man ein Heranwachsender ist. Aber ja, was ist Nazis raus, ist ja schön und gut, aber was ist die Lösung? Wohin? Und wie, das Problem ist ja damit nicht gelöst, ja. Also man kann vielleicht auf ein Problem hinweisen, aber das war's dann halt auch, ja. Und deswegen, ich war vielleicht auch mal ein Freund dieser Floskeln, aber bin es nicht mehr.
Was ich zum Beispiel null schnalle, es gibt Leute, die kaufen sich Badeschlappen, die sehen dann so aus wie Adiletten und da steht dann drauf FCK NZS, also Fuck Nazis ohne Umlaute, und damit latschen die dann rum. Und das raff ich einfach null, weil ich finde, Bulli hat es vorhin bei diesem Song gesagt, ich finde, Rechtsradikalismus, Nationalsozialismus ist auch ein sehr sensibles Thema, und es ist nichts, selbst wenn ich dagegen bin, was ich mir auf so ein paar Schlappen, wo ich dann mit meinen Käsemauken im Schwimmbad rumlaufe, irgendwie so zur Schau stelle. Ich finde, dafür ist das Thema viel zu wichtig, und bevor ich mir dafür 10 Euro so Schlappen kaufe, dann spende ich das lieber an was weiß ich wo. Und das meinte ich auch so ein bisschen mit so Parolen. Also das sind Dinge, da wird's mir richtig anders, weil das verstehe ich wirklich überhaupt nicht.
Also wir wissen auch, wie der Spruch gemeint ist natürlich, ja, aber wie erklärst du das den anderen so, ja? Also ich meine, fick Nazis, warum? Also ist es jetzt böse, wenn du Nazis fickst, oder ist es gut, weil oder fickst du sie gegen ihren Willen? Das ist so ein Ding, was man natürlich jetzt auch ausschlachten kann und auf.
Naja, das heißt, du übersetzt eigentlich nicht fick, sondern eher sowas wie Scheiße oder so, oder Scheiß-Nazis, irgendwie so, weil die englische Übersetzung von fuck ist ja. Es geht ja nicht immer nur ums Ficken, also, sondern es ist ja auch ein...
Ja, aber Ficken halt schon so, ich wurde gefickt, heißt ja schon so, auch ich wurde...
Ist auf jeden Fall abwertend gemeint, sag ich mal, ja. Also ich weiß ja aus Erfahrung, ich bin jetzt in dem Alter, in dem ich bin, brauche ich diese, ich brauche jetzt solche Badelatschen nicht, irgendwie. Wobei ich wahrscheinlich Fuck Nazis Badelatschen schon anziehen würde, weil ich weiß aus Erfahrung, denn die Erfahrung habe ich selber schon oft gemacht, dass sich schon Leute davon auf den Schlips getreten fühlen, und das erfüllt, glaube ich, die, also für mich würde es das denn erfüllen, wenn ich schon Leute damit anpissen kann.
Da wären wir aber dann so, wenn es jetzt über Revolutionary Action geht, das ist ja dann auch wieder nicht dieses Überzeugen, sondern du erzeugst ja dann quasi nur diesen Moment, wo die sich dann denken, der ist gegen uns, aber so bewirkt, so nachhaltig hast du ja nichts. Das meine ich damit irgendwie.
Nee, aber es ist ja schon wichtig, einen gewissen Widerstand zu leisten. Und wenn hier jetzt irgendwie Fasche rumläuft, dann sage ich auf jeden Fall immer oder werde mindestens böse angucken oder irgendwas tun, damit er sich hier nicht zu sicher fühlt oder zu Hause. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also ist mir schon wichtig, dem irgendwie die Taxe verwiesen. Genau.
Und also es reicht mindestens dafür, um sich zu positionieren. Das will man ja auch. Ab einem gewissen Alter will man ja auch zeigen, wo steht man politisch. Und das ist ja dann auch so ein Spruch, wo halt jeder weiß, wo stehst du. Oder wie, wenn du zum Beispiel ein St. Pauli-T-Shirt trägst, das ist ja eine Marke, da weiß halt jeder, okay, der Typ ist politisch eher links einzuordnen. Oder die Dame.
Ja, du weißt, was du meinst. Also ich weiß noch, als ich Jugendliche war, war es für mich, da gab es ja noch so Parteien wie die NPD und so, die da gerade groß waren. Und ich weiß, dass die so diesen Spruch hatten, Arbeit zuerst für Deutsche, und das also für uns, dass wir das als richtige Frechheit wahrgenommen hatten. So jetzt so also dieses, wieso sollen wir denn arbeiten gehen? Was soll denn die Scheiße? Ja. Voll unverschämt schwinden die oder was?
Ja.
Also da war so... Ich weiß schon, was du meinst. Ich hatte vor kurzem ein schönes Gespräch mit dem Nathan Gray von der Band Boys Hits Fire über seine Sache, die er jetzt so solo macht. Und da haben wir über Revolution gesprochen, und er hat es quasi ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er einfach gesagt hat, Revolution ist quasi irgendwie ein Gegenpol zu bilden zu dem, was einem nicht gefällt. Also und das finde ich halt auch immer wichtig, diesen Gegenpol nicht nur zu bilden im Sinne von zu sagen, also fuck Nazis, ich bin gegen Nazis, sondern ich finde es dann auch immer zu wichtig zu sagen, für was bist du denn? Und das geht mir manchmal so bei diesen Parolen oder bei dieser Mode, wenn man das jetzt so nennen möchte, geht es dann so ein bisschen verloren. Da fände ich es jetzt irgendwie schöner, wenn man das andere hervorhebt. Wisst ihr, was ich meine so?
Ja. Das ist in anderen Sachen auch so. Ich habe das ganz oft so in den sozialen Netzwerken, dass ich Kommentare lese und dass es mich dann überkommt und dass ich auf Kommentare antworte, jetzt gerade in Zeiten der VerschwörungstheoretikerInnen, dass man da wirklich, dass viele ja über die Maßnahmen schimpfen, ja, ob zu Recht oder nicht, das können wir ja dahingestellt lassen, aber dass ich dann, alle meckern halt immer, das ist auch immer leicht zu meckern, aber wenn ich dann halt sage, was ist denn euer Lösungsvorschlag, wie wollt ihr die Corona-Krise überwinden, kommt dann halt nie was, ne, und das ist dann halt auch, ja, so ein Gegen-Nazi-Shirt ist cool, um sich zu positionieren, aber danach muss dann halt noch was kommen.
Richtig, genau. Ich glaube, als die richtigen Ärzte den Song Schrei nach Liebe gemacht haben, war es, glaube ich, Bela, der irgendwann gesagt hat so, ja, wir haben jetzt diesen Song gemacht, ist auch gut, ist auch wichtig, aber das ist mitnichten genug, und jetzt müssen auch mal andere was machen. Und wenn ich heute höre, dass Bands, die sich Punks oder wie auch immer nennen, diesen Song dann zum 500. Mal cover, dann denke ich mir so, da kann irgendwas nicht stimmen. Man kann das natürlich unterstreichen, und man kann auch sagen, Schrei nach Liebe ist immer noch wichtig, ist auch ein super Song, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden, aber ist dir jetzt in den letzten 20 Jahren nichts Besseres eingefallen? Also hast du nichts hinzuzufügen? Und das finde ich halt irgendwie immer, finde ich so ein bisschen schade.
Steff, wir haben doch schon oft drüber geredet, dass uns... Oder dass sich zum Beispiel, ich glaube, unsere beide Einstellung sich irgendwie geändert hat. Wenn man jetzt, es gibt so viele Leute, die sind so lost irgendwie, die sind vielleicht gerade so am Scheidepunkt, oder die haben vielleicht ein Iro, sind aber gar nicht so, noch gar nicht so, die haben es noch gar nicht so gefunden. Ja, gefestigt, sie haben es doch gar nicht so gefunden, so, ne? Oder jemand, der ein dummes T-Shirt trägt, so. Natürlich ist auch irgendwann Schluss, sag ich mal, und man lässt auch nicht alles durchgehen, aber was weiß ich, bei uns kam ja auch eine Zeit lang, ich glaube, das war auch ein gewisser Trend, wo halt Leute mit Krawallbruder-T-Shirts oder sowas kamen, ne? Mhm. Ich meine, vor 6, 7, 8 Jahren oder so war das ja noch mehr vertreten. Du siehst das gar nicht mehr so viel, finde ich. Auf jeden Fall auf unseren Konzerten. Aber man hat dann auch einfach mal oft so gesagt, die Leute kommen gar nicht rein zu unseren Konzerten. Mittlerweile denke ich aber, die sind teilweise so lost irgendwie so. Die wissen manchmal gar nicht, was sie tragen so. Und dann statt ihn direkt aufs Maul zu hauen, macht das schon Sinn, mit denen zu reden irgendwie. Wenn das jetzt krasse Faschos sind, ja, dann, keine Ahnung, ja, dann kann man mit denen reden, ja, weiß man das so, dann kann man die doch aufs Maul holen.
Dann kann man mit Fäusten reden, ja.
Ja, genau, aber, ja, keine Ahnung.
Ja, aber diese Leute sind halt noch in der Findungsphase, und man kann halt viel kaputt machen, ja. Na klar sehen wir sowas auch nicht gerne, wenn Leute mit blöden T-Shirts auf unsere Konzerte kommen, aber wenn da so ein 16-Jähriger kommt und du sagst, oder du haust ihm auf die Fresse, ja, was denn, dann treibst du ihn ja eigentlich nur noch in eine andere Richtung halt. Und deswegen haben wir auch öfter mal so Gespräche geführt mit Leuten, wo wir gedacht haben, okay, die da ist jetzt noch nicht Hopfen und Malz verloren, da kannst du noch was machen, die kannst du noch, ja, lenken hört sich jetzt blöd an, wir sind jetzt ja nicht deren Eltern oder Lehrer halt, ne, aber wir haben ja als Band auch so eine gewisse Vorbildfunktion, und da, wo wir Leute kriegen können, da holen wir auch Leute gerne ab, und das hört sich jetzt auch so hippiemäßig an, aber es gibt halt Menschen, da ist bewegte Reden und mit Argumenten kommt tatsächlich auch noch was. Genau. Die sind nicht verloren.
Lass uns das kurz ordnen, bevor er wieder im Verfassungsschutzbericht steht. Also 16-Jährige, die mit scheiß T-Shirts kommen, kann man gerne mal ein Gespräch anfangen. Faschos, nur denen aus dem Maul hauen. Das ist gleich klar. Ist nicht, dass ihr, wegen was standet ihr denn eigentlich im Verfassungsschutzbericht? Wahrscheinlich wegen so Sachen wie gegen den Staat hilft nur die Tat und so ein Zeug, ne?
Damit wurde, glaube ich, mal ein Sampler verboten, aber das erste Mal standen wir aufgrund der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole im Verfassungsschutzbericht, weil wir auf einem Cover, also auf dem Cover unserer ersten Platte, auf eine Deutschland, oder ich sag's lieber nicht, also es sieht so aus, als würden wir auf eine Deutschlandfahne urinieren. Mhm. das hat jemand, ein aufmerksamer Leser bei im Internet gesehen in irgendeinem Shop. Dieses Cover, also der kannte uns gar nicht und hat über www.online-wache.de tatsächlich online, ja, wir haben später Akteneinsicht beantragt, also unser Anwalt, hat er uns angezeigt, also eine Person aus dem schwäbischen Raum, wollen wir auch gar nicht weiter ins Detail gehen, und ja, tatsächlich wurden dann auch Ermittlungen aufgenommen, die gar nicht so einfach waren, vielleicht kann ich ein bisschen ausholen, aber da wir damals noch nicht so bekannt waren, es waren also nur die Kürzel der Bandmitglieder bekannt und die Beamten haben es tatsächlich nicht geschafft, rauszufinden, wer hinter dieser Band stand. Also auf Konzerte haben sie sich, weiß nicht, nicht getraut oder sowas. auf jeden Fall waren sie nie auf einem Konzert gewesen, glaube ich. Aber sie haben diese Plätze, wo wir uns damals aufgehalten haben, wohl regelmäßig observiert. Und tatsächlich war es irgendwann so, dass, das weiß ich noch genau, auf einer 1. Mai-Demo war es gewesen. Da hat wohl ein ganz, ganz schlauer Beamter jemand von uns vermutet und ich war auch da gewesen. Und ja, dann wurde ich halt rausgezogen, Personalien wurden aufgenommen und ich wurde halt damit konfrontiert, was gegen uns vorliegt. Und ja, ich hatte damals einen Bekannten gehabt, oder wir, der war Anwalt, und wir hatten den auch gleich eingeschaltet und der hat auch gleich alles geregelt. Und letztendlich musste die Anzeige zurückgezogen werden, wegen Kunstfreiheit war das, glaube ich, ne? Also
ist das nicht verjährt?
Verjährt, genau, es war verjährt. Ich war ja nicht der erste Fall, den wir hatten. Es kann auch verjährt gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr. Also die Akten liegen auf jeden Fall.
Ja, das sollte, Entschuldigung, weil ich dich unterbreche, der wollte, glaube ich, auch, oder das wäre denn der Umkehrschluss gewesen, dass die alle aus dem Handel zurückgezogen werden müssen, weil das Cover irgendwie unkenntlich gemacht werden muss oder so, oder zensiert werden muss, und das war nicht mehr möglich, alle CDs aus dem Handel zurückzuziehen, und dann da gab es irgendwie so eine Frist, und das genau
stimmt, für Bücher, also für Bücher und Schriften gibt es eine spezielle, gibt es eine spezielle Verjährungsfrist, und die war abgelaufen. Das mit der Kunstfreiheit wäre der nächste Schritt gewesen von unserem Anwalt, da habe ich schon einen Schritt weiter gedacht, dazu kam es dann gar nicht mehr. Also die Anklage wurde fallen gelassen, aber wir standen dann tatsächlich in einem niedersächsischen Verfassungsschutzbericht, und ich weiß nicht, zu einer Zeit, wo das auch, glaube ich, vielleicht noch was Besonderes war für manche Bands. Also wir haben das ja nie ausgeschlachtet. Ja, heute mittlerweile ist es ja nichts Besonderes mehr, in diesem Bericht zu stehen. Was mir halt übel aufgestoßen ist, du wurdest dann halt in einem Satz erwähnt mit rechtsradikalen Bands oder mit irgendwelchen religiösen Fanatikern. Ja, dass wir dann praktisch in einem Atemzug da mit anderen standen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollten.
Ja,
aber wir standen zweimal im Verfassungsschutzbericht, auch einmal gegen den Staat. Da hat irgendein, weiß nicht, ob die da nochmal die Quote erfüllen mussten oder da irgendeinen Praktikanten hatten, der,
scheiße,
boah, noch was für Linksextremismus. hier, ich habe hier so einen Flyer gefunden von dem Konzert in Göttingen. Da kommen gleich direkt alle Bands mit rein irgendwie. Ja, da wurde auch die Textzeile abgedruckt. Genau, ich glaube, wir standen zweimal drin.
Ja, aber das war nicht in Niedersachsen. Der zweite war, glaube ich, in Brandenburg. Ich weiß es gar nicht. Oder in Baden-Württemberg?
Es gibt einmal in Bayern noch die Sache mit gefressen werden. Ich glaube, das war vom Agropunk-Sampler. Da standen wir nicht. Da ging es auch, kann man sagen, es ging vor Gericht, es ging auch nicht vor Gericht. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Instanz wurde das dann fallen gelassen, weil die uns, geilerweise, ich weiß nicht, ob du den Song kennst, da geht's halt so um Tierrechtssachen. Mhm. Und uns wurde Kannibalismus vorgeworfen.
Mhm, genau, cool.
Genau.
Okay, cool, vor allem für einen wie dich, der sich im Tierheim in Oldenburg extrem engagiert und für den Tierschutz einsetzt. Cool.
Du bist extrem gut informiert.
Ja, natürlich. Da hat also auch jemand richtig gut recherchiert. Hat sich gedacht, hier.
Das wurde dann aber fallen gelassen. Ich glaube dann, wer war denn noch angeklagt? Ich glaube die Terrorgruppe wegen ihrem Namen.
Komm, schreib die auch nochmal mit drauf.
Noch irgendwas für halt Dummes, Alter, wirklich.
Man muss halt wirklich aufpassen, was man sagt, weil Nadine vorhin hatte Bulli ja auch Spaß so Wörter wie Telegram und Mainstream-Medien genannt, ja. Also für uns ist es klar, es ist ironisch, aber es gibt halt auch Leute da draußen, die denken halt krass, weil Bulli hat nämlich auch in einem Interview mal gesagt, er wäre Jäger von Beruf, und ja, das kam auch nicht überall gut an.
Nee, und die Leute glauben das halt wirklich, ja.
Kennt ihr die Geschichte von Heaven Shall Burn? Die Hunters Should Be Hunted oder Hunters Will Be Hunted heißt ein Song von denen. Und die sind dann angeklagt worden von irgendwie Deutschen Jägerverbund oder so, weil sie zum Mord gegen Jäger aufrufen würden. Also auch richtig gut recherchiert, ja. Richtig gut so damit auseinandergesetzt. Aber weil wir es jetzt gerade von Gegenpol hatten und auch so von dieser Möglichkeit, also wir waren ja noch so ein bisschen bei Revolution und geistiger Gegenpol und so. Bulli, ich bin gut informiert und deshalb weiß ich von dir, dass du diverse Schulen, auch eine Universität besucht hast, obwohl du eigentlich gar nicht da hättest angenommen werden dürfen können. Wenn ich es richtig weiß, hast
du... Wo habe ich das mal gesagt? Ja,
du hast dich einfach reingesetzt, also du bist quasi zum Schul- oder Semesterstart aufgetaucht und hast dann gesagt, ich gehe nicht mehr weg.
Ab der Realschule ging es bergab mit, ab da wurde alles schwieriger, sag ich mal. Genau, ich habe erst eine Ausbildung zum... Sozialassistenten gemacht, in Wilhelmshaven damals noch, da habe ich in Oldenburg gewohnt, aber da war noch mehr Hopfen und Malz verloren, dann bin ich in Wilhelmshaven, habe da die Ausbildung gemacht, da wurde ich nicht angenommen, da bin ich auch einfach hin. Das gleiche habe ich dann gemacht in der Erzieherausbildung, da gab es dann auch Klassenkonferenzen und alles, aber ich bin irgendwie drin geblieben. Und ich habe auch gesagt, ich mache das jetzt hier so, ich komme auch morgen wieder, mir egal, was ihr sagt, so, das hat funktioniert. Und jetzt studiere ich. Ich habe vor 2,5 Jahren angefangen. Da war genau das Gleiche. Da habe ich mich allerdings eingeklagt. Da geht das, im Studium geht das nicht so einfach. Da habe ich mich dann eingeklagt. Das hat auch funktioniert.
Ja, cool. Das ist ja auch eine Art von Revolution irgendwie, ne?
Ja, wenn man so will, ja. Also lasst euch nicht einfach, wenn ihr irgendwas machen wollt, gerne. Ach genau, ich habe noch Fachoberschule für Gestaltung gemacht. Da lief das genauso. Da bin ich auch einfach hingegangen.
Mochten die dich dann die ganze Zeit über nicht oder haben die dann irgendwann, war es dann so wie vorhin mit diesem Helge Schneider-Effekt, dass die irgendwann gesagt haben, ey, eigentlich cool, der Typ, der hat's eigentlich.
Die meisten sind echt angepisst am Anfang, ja, okay. Und die haben so richtig auf einen abgesehen. Mit etwas Glück gibt's immer irgendwie in der Klasse, der sich noch blöder verhält oder dümmer aufführt, dann wird der Zorn ganz schnell auf andere Sachen kanalisiert, also auf die Person. Ich hatte ein, zwei Mal solche Personen, das war dann immer ganz gut für mich so. Oder wenn man sich nicht zu blöd anstellt, so, dann passt das schon irgendwie so. Aber auch jetzt gerade war ich einer der einzigen, die aus einem Seminar ich war die einzige Person, die rausgeflogen ist. Aber da muss man sich dann auch, ich glaube, der Professor hat so ein bisschen auf mich abgesehen jetzt auch irgendwie so. Habe ich immer das Gefühl, aber...
Man kann sie auch täuschen,
ich weiß nicht, vielleicht denkt man auch nur, es wäre so, keine Ahnung. Fakt ist, ich bin rausgeflogen, das fand ich überhaupt nicht gut, dass ich danach wieder ankam.
Vielleicht denkt er auch insgeheim, guck mal, der Typ hat Biss, der zieht's durch, wer weiß.
Ja, das Problem ist, wenn man eine Prüfung da machen muss, dann muss man das auch beweisen und am liebsten komme ich irgendwie so durch, weißt du, wie ich meine? Ich habe echt so viel zu tun, dass ich jetzt ich habe nicht den Ehrgeiz mittlerweile mehr. Das auf jeden Fall mit 1 zu bestehen. Für mich reicht eine 4, weißt du, ich meine. Aber wenn die dann besonders auf dich gucken und dich auseinandernehmen wollen, dann denken die, ja gut, er hat's ja bewiesen, er kann's. Eigentlich, ja, würde ich mich gerne so durchmogeln.
Wir können den Professor ja mal persönlich fragen, aber dann würde ja meine Tarnung auffliegen.
Ja, genau.
Vielleicht könntet ihr mir helfen, eine Denkaufgabe, die ich nicht gelöst habe. Vielleicht mache ich mich jetzt auch damit total peinlich. Ihr habt einen Song, der heißt 161. Wahrscheinlich heißt es AFA. Nehme ich jetzt mal an. Mit so
8. Ganz... Es geht eigentlich um die 8.
Ach so.
Oh. Ja, das reicht AFA.
Ja, genau. worum geht's in diesem Song? Für was ist das? Das ist doch ein Code für irgendwas, ne? Oh, warte kurz. Ich muss den Kater reinlassen. Ganz kleinen Moment. Das war jetzt die Katze. Okay, worum geht's in... er heißt aber 161, heißt der Song, ne?
161, ja, das ist sozusagen der Zahlencode für AFA, Anti-Fascist Action, und ein Lied gegen Nazis, sogar auch auf Englisch, und vielleicht ist das ja denn der Song auf dem Album, der Englisch ist, den du echt nicht abkannst. Aber es ist auch eine internationale Message, genau, ganz klar, 161, wie geht der Text eigentlich noch, wir haben so lange mehr geprobt, 161, fight the fascist gum.
Ja. Und das ist auch mal ein Lied, in dem wir schreiben, was wir halt nicht wollen. Wir ganz, ganz oft fordern wir in Liedern ja Sachen ein oder singen über irgendwas, was wir wollen, aber das ist ein Lied gegen etwas.
Mhm. Nee, seltsamerweise, ich weiß auch nicht warum. Also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das eigentlich nicht mag, wenn deutsche Bands Englisch singen. Oder noch schlimmer, wenn es dann nur ein oder zwei Sätze sind, wo man denkt, oh, hättest du jetzt aber auch sparen können. Aber ich weiß nicht, bei euch, die beiden Songs gehen für mich klar. Fand ich irgendwie gut. Ich wusste ja zu mir wirklich nicht, was mit AFA gemeint war.
Ja, Anti-Fascist Action, genau. also antifaschistische Aktion. Und wir wissen ja, dass unsere Musik auch international gehört wird. Und ich habe das also ganz bewusst auf Englisch geschrieben natürlich. Das ist nicht aus Versehen passiert. Und ja, ich weiß, dass man kann ja mittlerweile nachvollziehen oder man kriegt sogar Rückmeldungen aus dem Ausland. Die verstehen unsere Texte dann nicht so richtig, aber genau. Der ist ja auch zu Corona-Zeiten entstanden und da war mir einfach wichtig mit diesem aufkommenden, ja, mit diesem ganzen Schwurbler-Kram und sowas, wo sie so viele Nazis und rechtsradikale DenkerInnen sozusagen unter falschen Deckmantel versteckt haben, da nochmal eine klare Message zu setzen. Hm. Man könnte ja denken, man hat das oft genug gesagt, aber nee, es kommen immer wieder neue Trottel ans Tageslicht und
Hast du dich jetzt aber vielleicht getraut, in Anführungsstrichen, diesen Song auf Englisch zu machen, weil Revolutionary Action schon da war? Oder warst du der Erste mit dem englischen Song?
Wir sind da gar nicht so festgefahren. Also wir können uns im Englischen einfach nicht so gut ausdrücken wie im Deutschen. Da steht einfach, wir sagen nicht nein, wir machen keine englischen Songs, sondern unsere Texte waren einfach immer deutsch, weil das einfach mehr liegt sozusagen, ja. Also wir haben gar kein internes Verbot für englische Texte sozusagen. Nee, da war mir einfach wichtig. Ich habe auch sehr viele Freunde, die im Ausland leben und da kriegt man das dann ja auch nochmal ein bisschen anders mit, was da denn abgeht. Und ja, da ist das eigentlich überall genauso schlimm wie in Deutschland mit den ganzen Nazis. Und dass es auch nochmal alles so populistisch geworden ist und so modern, kann man jetzt ja nicht sagen, aber. Naja, solche Parteien wie die AfD gibt's halt auch in anderen Ländern. Oder wenigstens die Gedanken oder die Einstellung oder die Wahlergebnisse sprechen für sich. Mhm. Ja, war mir einfach wichtig, das auf Englisch zu machen, so dass es noch mehr Menschen verstehen.
Wobei, ohne der AfD jetzt irgendwie, ohne da jetzt Entwarnung geben zu wollen oder so, aber verglichen mit anderen Ländern und anderen Parteien haben wir, glaube ich, noch deutlich mehr Handlungsspielraum und noch mehr Zeit und Chance, diese Partei irgendwie ein bisschen aufzuhalten, ohne jetzt, wie gesagt, euphorisch da wirken zu wollen.
Auf jeden Fall. Und man kann natürlich, und das habe ich ja gerade schon gesagt, auch denken, so, das hören halt nur sozusagen unsere Leute. Das ist ein bisschen Quatsch, die ganze Zeit Lieder gegen Nazis zu machen oder so, was wie Revolutionary Action oder so. Aber wir hören ja und kriegen ja auch mit, dass das schon neue Leute hören. Und da sind halt auch Leute, die jung sind und die das auf die richtige Bahn bringt oder mit den richtigen Sachen in Verbindung bringt sozusagen. Und uns ist das schon wichtig, naja, irgendwie für eine bessere Welt zu kämpfen. Und das funktioniert auf jeden Fall und da kriegen wir auch genug Rückmeldungen und sehen das auch. Und deswegen haben wir auch noch solche Texte. Wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, so, wir brauchen uns für das und das jetzt nicht, ich will nicht sagen, nicht rechtfertigen, aber nicht noch einen Aufsatz dazu schreiben, wie der Song gemeint ist, weil die Leute wissen, wo wir stehen. Aber allein die Tatsache, dass dann genug Leute kommen und sagen, Alter, wieso sagst du sowas oder wie ist das denn jetzt gemeint? Da denkt man ja, okay, anscheinend wissen sie es doch nicht. Oder es sind halt neue Leute.
Ich finde, ich merke jetzt gerade, ich habe noch so ein paar Songs aufgeschrieben und ich merke gerade, was ich vorhin so gelobt habe oder an euch gut finde, nämlich dieses.
Musst du revidieren, ist, ja.
Nee, genau. Nachdem wir jetzt gesprochen haben, muss ich euch jetzt sagen, nee, merke ich, dass eure Songs wirklich sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, das merkt man gar nicht so, wenn man sich nicht so intensiv damit befasst. Und deswegen fällt es mir ein kleines bisschen schwer, immer so die Überleitung von den einzelnen Songs zu bekommen. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt bei einem Song, 161, der quasi so ein ganz typisches Punkrock-Thema beinhaltet. Aber ich habe hier jetzt zum Beispiel nur draufstehen, Kompass und Chauffeur, den Song, den ihr mit Mel von Shirley Holmes gemacht habt und eigentlich Elena, Tanzen habe ich noch draufstehen und das sind wieder komplett andere Songs und komplett andere Themen und trotzdem erkennt man euch irgendwie da immer so wieder. Das ist irgendwie, merke ich jetzt, während ich mit euch spreche und versuche, das Ganze zu verknüpfen, dass es sehr unterschiedlich ist, was ihr besingt und wie ihr die Dinge angeht. Lass mal über Kompass und Chauffeur vielleicht reden. Diesen Song, den ihr mit Mel gemacht habt. Erstmal, wie kam es dazu? Woher kennt ihr die, Shirley Holmes? Und wie, im Prinzip ist das ja eigentlich überhaupt kein Punk-Song. Es ist eigentlich ein Song darüber, dass man sich auf jemanden verlassen kann.
Richtig, ganz genau. Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem, was du auch gesagt hast. Es ist ja auch unser Anspruch als Band, dass wir vielseitiger sein wollen. Und so ein englischsprachiger Song oder auch bei Kompass und Chauffeur, wo wir gerade sind, sorgt ja auch dafür, dass so ein Album vielseitiger ist und einfach mehr Spaß beim Hören macht. Es hört sich nicht alles gleich an. Und da versuchen wir natürlich schon drauf zu achten. Und bei Kompass und Chauffeur ist natürlich auch eine sehr ernste Nummer, die, finde ich, meiner Meinung nach musikalisch nochmal emotional unterstrichen wird, dass da immer jemand sein kann, also dass man nicht allein durchs Leben gehen muss, dass da praktisch jemand ist, der dein Kompass sein kann, der dein Chauffeur sein kann. Also es geht praktisch um eine Person, der schlecht geht, der es nicht gut geht, die aber einfach dankbar ist, dass sie eine Person an seiner oder ihrer Seite hat, die da auch ruhig mal sagt, ey, pass auf, da und da geht's lang und Kopf hoch und weiter geht's und lass den Kopf nicht hängen. Also eigentlich eine Aufbaunummer.
Und habt ihr diese Nummer zusammen mit Mel entwickelt oder hattet ihr den Song und sie hat da einfach gut dazu gepasst?
Bedingt durch Corona, was wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten, war es einfach so, dass wir diesmal viel mehr Zeit hatten und dass wir uns wesentlich mehr Gedanken um die Songs, um den Aufbau, um den Inhalt machen konnten und auch um die möglichen GastsängerInnen. Also wir haben praktisch geguckt, also wir wussten dadurch, dass Borsti nicht da ist, dass deine Stimme fehlt, haben wir gedacht, okay, diese Löcher können wir stopfen. Wir hatten schon immer irgendwelche Features gehabt, aber wir hatten nie so viele Features gehabt. Wir haben ja diesmal vier GastsängerInnen auf dem Album und wir haben, das war von vornherein klar, dass wir welche haben wollten und bei dem Stück haben wir dann halt, ja, es war prädestiniert dafür, einfach Frauengesang zu nehmen, weil das war einfach ein schönes Stück. Meiner Meinung nach ist es mein Lieblingsstück sogar von der Platte, tatsächlich mein persönliches, auch wenn du nämlich danach gefragt hast.
Kann ich nochmal fragen, wenn du möchtest. Was denn dein Lieblingsstück von der Platte?
Oh, das ist aber sehr spontan jetzt, Nadine. lass mich kurz überlegen, ich würde sagen Kompass und Chauffeur.
Na sowas, wir reden ja gerade drüber.
Aber es, ja, was ein Zufall. Aber es eignete sich wirklich, dass da eine Frauenstimme dazu kommt und ja, Mel haben wir auf irgendeinem Festival in Bremen mal kennengelernt. Ihre Band Shirley Holmes verfolgen wir auch. Das ist eine coole Band. Und ich weiß noch, dass wir an dem Tag mit Bulli dass ich mit Bulli im Proberaum saß. Wir saßen da zu zweit im Proberaum und sind die Kandidatinnen für den Gastgesang durchgegangen. Und bei dem Song waren wir uns relativ schnell einig, dass es Mel sein sollte. Haben uns noch ein paar YouTube-Videos von Shirley Holmes angeguckt und waren uns einig, dass wir sie fragen würden.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber da du jetzt gerade so genderst, habe ich mir gerade überlegt, gibt es eigentlich schon einen Song, in dem gegendert wird? Mir fällt jetzt nämlich echt keiner ein, außer von Kurt Prödel von den Screenshots. Gibt's gar nicht, oder?
Weiß ich nicht. Ich weiß, dass, oder ich glaube, wir vermeiden das dann eher, ne? Also, wir sprechen ja nicht von Frauen oder Männern, sondern von Menschen oder so.
Also wenn wir jetzt sprechen, wenn wir jetzt miteinander kommunizieren, ne, also oder auch wenn wir Postings verfassen, so, dann gendern wir schon. In den Texten ist es ja oftmals so, dass sie auch wirklich manchmal Männer oder Frauen meinen halt, ja. Also das ist jetzt, da ist es anders. Aber ich will nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann auch so kommt, dass es sich das auf die Texte übergreift. Ich find's nicht schlimm.
Ja, das war jetzt auch um Gottes Willen nicht so gemeint, so nach dem Motto, Entschuldigung, wieso gendert ihr nicht in den Texten? Ist mir wirklich nur spontan eben eingefallen, dass ich jetzt, glaube ich, keinen Song kenne und ich glaube, Kurt Prödel macht es auch eher so aus Joke, in dem das wirklich vorkommt und dass ich mir gerade überlegt habe, ob das vielleicht irgendwann mal so sein wird, ohne jetzt das werten zu wollen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie das dann klingen könnte. Ich finde auch, dass es ein schöner Song ist, auf jeden Fall. Auf dem Papier habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass ihr harmonieren würdet. Tut ihr aber, also jetzt mit Mel von Shirley Holmes. Irgendwie war so mein erster Gedanke, oh, es könnte sein, dass mir das nicht gefällt. Ist aber wirklich ein schöner Song. Der andere Song, den ich noch auf dem Zettel habe, heißt eigentlich Elena. Und das ist aus meiner Sicht fast der härteste Song, den ihr auf dem Album habt. Da geht es im Prinzip um Menschen, die mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt und zur Prostitution gezwungen werden. Korrigiert mich gern, wenn es falsch ist. Was mich interessieren würde, ist, gibt es ein nicht Vorbild oder gibt es eine real existierende Person, die in dieser Situation ist, die ihr kennt? Oder wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
Also Elena ist tatsächlich real. Also sie heißt nicht Elena, aber es ist eine wahre Begebenheit, die hier besungen wird. Über wie du schon sagst, über eine Frau, die aus Osteuropa aus der Not heraus, also aus Geldnot heraus nach Deutschland gelockt wird und hier Geld verdienen muss, um ihre Familie halt durchzukriegen und das aus, ja, also nicht freiwillig macht, was sie macht. Und diese Geschichte, das Traurige an der Geschichte ist, dass es keine einmalige Geschichte ist, sondern dass es sie unzählige Male gibt, die Geschichte von Elena, die auch wirklich, wie es im Text besungen wird, die Strahlende heißt. Also Elena heißt ja, ist ja griechisch und heißt ja die strahlt, ja. Ich habe ihre Geschichte gelesen, das war zum einen die Inspiration, die zweite Inspiration waren diverse Vorträge von Huschke Mau, die auch eine Ex-Prostituierte ist und mittlerweile sehr viel Aufklärungsarbeit leistet. Und tatsächlich die dritte Inspiration ist, dass ich aus so, ich sag immer halt, aus einer Gegend komme, wo es einen sehr lebendigen Straßenstrich gibt und schon sehr früh damit aufgewachsen bin, mit diesem Thema Prostitution, aber als Kind mir wenig Gedanken darüber gemacht habe. Aber über die Jahre halt immer in mir dieser Wunsch gewachsen ist, das irgendwann mal zu thematisieren.
Es ist ein Thema, das definitiv eigentlich in den Punk-Kontext gehören kann, aber eigentlich so gut wie nie thematisiert wird, weil man immer so ein bisschen das in eine Schmuddelecke schiebt und so, ja, das wird schon nicht so sein und damit will man eigentlich nichts zu tun haben. Es gibt, ich wüsste jetzt auch nicht, auch dazu kein ähnliches Lied oder eine Punkband, die schon mal sowas gemacht hat.
Ich tatsächlich auch nicht. Vielleicht gibt es das, aber ich von einer Punkband wüsste ich es halt auch nicht, nee.
Vielleicht auch wichtig, dass wir nochmal klarstellen, wenn du da wohnst, weißt du das sicher auch, dass es natürlich auch Leute gibt, die gerne und freiwillig Sexarbeit machen als Domina, Prostituierte oder Pornodarstellerin oder Peepshow-Darsteller oder was auch immer arbeiten. Aber habe ich jetzt richtig verstanden, du hast ein Buch über diese Person gelesen. Es ist nicht so, dass du diese Person persönlich kennst und da irgendwie Hilfe leisten könntest.
Genau, also die Person kenne ich tatsächlich nicht persönlich, um die es da geht. Also da kann ich keine Hilfe leisten. Aber ich glaube, dass wir vielleicht mit dem Lied, ob wir mit dem Lied Hilfe leisten können, weiß ich halt auch nicht, weil ich nicht weiß, ob die betroffenen Personen das hören werden. Aber ich weiß, und das reicht mir in dem Moment, dass wir mit dem Lied auf etwas aufmerksam machen können, dass wir Menschen für dieses Thema noch mehr sensibilisieren können.
Und natürlich wissen wir auch, dass, und da haben wir auch intern recht viel drüber gesprochen, dass es da natürlich, wie du schon sagtest, viele Personen gibt oder einen gewissen Prozentsatz, der das auf jeden Fall freiwillig macht. Ja, aber genau dieser Song erzählt halt eine Geschichte einer Person. Es gibt viele, die es freiwillig tun, es gibt auch viele, die es nicht freiwillig tun. Und der Song handelt auch über eine Person, die es nicht freiwillig tut.
Ich denke, es war auch wichtig, dass ihr es auf eine Person runtergebrochen habt und auf, um das ein bisschen nahbarer und besser verständlich zu machen. Du hast jetzt auch teilweise, Steff, aus dem Text zitiert. Und man merkt ziemlich schnell, okay, da geht's um eine. Deswegen habe ich auch die Frage gestellt. Es hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn du jetzt gesagt hast, diese Person ist komplett erfunden, weil ich finde, man merkt schon, dass da wohl du dich mit irgendwas befasst hast, was dich auch auf einer persönlichen Ebene irgendwie angesprochen hat, sodass du damit dich besser verbinden konntest, dass es nicht so ein abstraktes Thema für dich war.
Ja.
Ja, und im Prinzip geht es ja auch nicht nur um Prostitution, es geht ja eigentlich darum, dass Menschen versuchen, ihre wirtschaftliche, persönliche, wie auch immer Situation zu verbessern und unter falschen Voraussetzungen hierher kommen und dann hier quasi komplett schutzlos sind und dass es Leute gibt, die einfach mit dem Leid anderer auf irgendeine Art und Weise, ob es jetzt Prostitution ist oder was auch immer, ein Geschäft machen.
Richtig,
ja. Das ist ja eigentlich der Kernding.
Ja. Und dass Menschen sich halt auch selbstverständlich über andere stellen und deren Not auch ausnutzen, ja, weil man kann sich natürlich zu Recht die Frage stellen, mit welchem Recht denken Männer halt immer noch, sie können sich Frauen kaufen, ja, viele Freier wissen tatsächlich auch, dass sie eine Notsituation ausnutzen. Also dieser Akt geschieht tatsächlich. Wir nehmen die Leute, die es freiwillig machen, ausgeschlossen, nie freiwillig, ja, sondern immer aus der Not heraus und für eine Bezahlung und diese Frauen müssen sich ja das kommt im Text ja gar nicht vor, aber auch überwinden. Es gibt ja, in dem Buch steht das halt auch, die Frauen sind zu 95% alle drogenabhängig, weil sie es nüchtern nicht ertragen würden. Diese Arbeit ist unerträglich. Ja? Und diese perversen Vorstellungen und Wünsche der Männer mal mit eingeschlossen, die wir hier gar nicht aufführen wollen.
Ja, ja. Und vor allem, sobald sie dann anfangen, Drogen zu nehmen, steigt ja in der gesellschaftlichen Wahrnehmung diese, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, aber man spricht ihnen dann ja eine gewisse Wertigkeit ab als Mensch. Ja. So, ach, die ist eh auf Drogen und die rafft eh nix und so, die schnallt es doch nicht mehr und so. Und natürlich gibt es auch einen Großteil der Leute, die dahin gehen, für die es einfach auch den Reiz ausmacht, dass die Person das nur so halb freiwillig macht. Das muss man jetzt einfach auch mal sagen. So, und jetzt sind wir zum Beispiel an so einem Punkt.
Schwieriges Thema, ja.
Genau, jetzt sind wir an so einem Punkt.
Wir richten natürlich auch nur von außen, wir drei jetzt gerade, wo wir darüber reden. So,
genau.
Ne? Wir sind ja auch nur BeobachterInnen. Genau, und ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Entschuldigung. Das ist ja, und das ist auch eine nicht werdende Frage, die man einfach mal in den Raum schmeißen könnte. Wie freiwillig kann das sein, wenn man zum Beispiel im Kapitalismus lebt, ja? Weil vielleicht ist die Gefahr vielleicht können manche Leute das wirklich gar nicht selber entscheiden und das gibt's ja nun zuhauf, aber man muss das halt machen wegen dem Geld und ist die Frage, da bleibt natürlich die Frage, ob man das auch machen würde, wenn man gar nicht die Not hätte, Geld verdienen zu müssen.
Bedingungsloses Grundeinkommen meinst du jetzt zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, ja. Aber ich meine, das gilt halt natürlich auch für jede Arbeit, ne?
Ja, eben, genau. Und auch für viele andere Dinge, die vielleicht jetzt noch nicht so extrem sind, wie sich prostituieren zu müssen, aber andere Dinge, die man tun muss, auf einem vielleicht harmloseren Level, um das Ganze mal so ein bisschen zu entschärfen,
ja,
die man gar nicht tun müsste. Vielleicht sowas Simples wie, dass man in einer Ehe bleibt, weil man einfach abhängig von dem Partner ist, der viel mehr Geld verdient und dass man gar nicht rausgehen kann. Sowas zum Beispiel, um jetzt mal was ein bisschen Simpleres zu nehmen. Ne?
Alles, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja. Wäre geil, wenn unsere Konzerte alle umsonst wären, natürlich auch. Ja, also wäre mega.
Aber ihr habt ja da Einfluss und ich denke mal, ein Konzert bei euch wird es jetzt nicht 40 Euro kosten.
Nee, aber das ist halt natürlich teurer geworden über die Jahre, aber die Leute wissen das, glaube ich, auch. Also da beschwert sich fast keiner, weil die das, glaube ich, auch verstehen, dass natürlich irgendwo machen wir die Preise, ja. Wir können ja auch sagen, es kostet 5 Euro, aber so funktioniert das halt nicht.
Nee, so deckt sich's einfach auch nicht am Ende. Nee, irgendwo.
Genau. Also und wir stecken uns auf jeden Fall leider leider nicht die Tasche voll bei den Preisen, die man aufruft. Das ist halt alles teurer geworden. Und die T-Shirts kosten halt auch 20 Euro mittlerweile. Und das ist halt auch fair gehandeltes Textil. Und das wissen die Leute halt auch zu verstehen. Und dass das einfach nicht mehr wie noch vor 15 Jahren so ist, dass die T-Shirt halt 8 Euro kostet mit 4-Farb-Druck so, ne?
Richtig, aber man hat ja natürlich schon, um jetzt nochmal auf die Ärzte zu kommen. Es gibt ja, du hast schon einen gewissen Einfluss, weil du siehst zum Beispiel, dass, ich weiß jetzt nicht, ob es noch genauso ist, aber die Ärzte zum Beispiel eine Band sind, die versuchen, den Ticketpreis konstant relativ niedrig zu halten. Und es gibt natürlich auch so total unnötige Regeln. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Konzert bist von Metallica, dann ist eine unausgesprochene Regel, dass die T-Shirts der Vorband genauso viel kosten müssen wie die des Hauptacts. Was ist denn das für eine Scheiße? Also da kann man doch nicht erzählen, dass das irgendwo eine in Stein gemeißelte Regel ist, wo man nicht sagen kann, ey, wisst ihr was, verkauft ihr eure Fetzen für 10 Euro, damit die Leute auch mal was Neues hören und unsere Musik hören die sowieso. Also bis zu einem gewissen Punkt hat man Einfluss.
Ja, aber bei Metallica habe ich gar nicht den, zum Beispiel weiß ich auch aus vertraulichen Quellen, dass die Hosen zum Beispiel auch über ihre Ticketpreise diskutieren und nachdenken und die auch da sind, wo sie sind, weil die können da auch viel teurer sein. Mhm. Bei Metallica, das sind für mich einfach nur totale Vollidioten und da fühlt sich bestimmt jemand auf den Schlips getreten, aber
ja, ich
meine, ich glaube, weißt du, die Leute wissen das immer mehr zu, wie gesagt, die wissen das immer mehr zu schätzen oder sowas und dass das halt, ja, dass die Welt leider auch teurer wird. Wir haben auf jeden Fall die letzten Konzerte, die wir jetzt noch vor der Tourabsage gespielt haben, da sind die Fixkosten so teuer geworden, sodass wir uns schon immer, keine Ahnung, dass wir schon jedes Mal dachten, Alter, mega krass.
Und wir wissen natürlich definitiv auch nicht, welche Situation wir vorfinden, wenn die Pandemie vorbei sein wird, sie wahrscheinlich nie, aber wenn die mal irgendwie gezügelt ist oder irgendwie regelbar ist, dass auch so Leute wie du, Bulli, wieder dann zurück zu ihren Jobs gehen können. Man weiß nicht, was man dann vorfinden wird, weil diese Preissteigerung, da wird es auch wieder Leute geben, die Preissteigerung irgendwie konstruieren, die gar nicht da ist, um da irgendwie zu sagen, ja, das war jetzt aber wegen der Pandemie, da musste ich jetzt und bla. Also Zulieferer oder was auch immer. Man weiß nicht, was man da vorfindet und deshalb weiß man auch nicht, wie viel eine Konzertkarte vielleicht in 2 Jahren kosten muss, damit es sich irgendwie, weil irgendwo müssen diese Kosten ja wieder reinkommen. Dieser Verlust, der jetzt entstanden ist, das muss ja irgendwo herkommen. Und es wird nicht. Ja,
also wir können unsere nicht wieder reinholen. Das ist safe. Aber natürlich ist man ja auch abhängig von Rohstoffen und so. Die Schallplatten sind so teuer geworden und ich weiß, die werden nächstes Jahr noch teurer, weil es da schon Ankündigungen gibt und die Preise machen auch nicht wir oder unser Label. Und die Textilpreise wurden 2021 4-mal angehoben in Europa. Also wenn man halt irgendwelche Textilien haben will, dann kann man das Spiel in einem gewissen Sinne nur mitspielen oder es gibt das halt nicht mehr. Es gibt ja kein Merchandise mehr, keine Schallplatten mehr.
Das, wie gesagt, für viele ist es gar nicht so nachvollziehbar. Früher, wenn man viel über früher gesprochen, ist man halt für eine Kiste Bier irgendwo hingefahren. Ja, Kiste Bier, Spritgeld und so und konnte irgendwo pennen. Das ist halt heute gar nicht mehr möglich, weil wir gar nicht mehr auf einem Fleck wohnen. Ja, also bevor wir losfahren, reisen wir aus Hannover, Hamburg, Berlin und Duisburg an. Ja, das, und dann fahren wir los und dann haben wir eine Busmiete, dann haben wir Spritgeld und wenn wir zurückkommen, haben wir weiterhin Spritgeld und dann haben wir wieder die Abreise in die eben genannten Städte, das sind halt Fixkosten, die
im mittleren, in die vierstelligen Bereich gehen können. Ja. Ja, nicht mehr weit von vierstelligen Bereichen, das ist natürlich krank irgendwie so. Dass es so teuer ist, aber wir fahren jetzt leider nicht First Class irgendwo rum, sondern mit dem Niedersachsen-Ticket. Aber ja. Genau.
Aber du hast mir jetzt eine schöne Rampe gebaut, Steff, indem du nochmal auf die Anfänge zurückgekommen bist. Und auf dem letzten Song, auf dem Album Ästhetik des Widerstands, übrigens ein richtig geiler Albumtitel, da habt ihr den Song Auf alles, was noch kommt. Und das ist auch nochmal quasi so eine Klammer, so eine kleine Hymne nochmal so auf eure gemeinsame Zeit. Und da habt ihr eine Textzeile, um jetzt mal komplettes Bravo-Niveau zu erreichen. Wir haben uns in den Haaren gehabt. Mich würde total interessieren, über was hat sich eine Band wie Alarmsignal in den letzten 21 Jahren am meisten oder am öftesten in den Haaren gehabt?
Tatsächlich ist der Text, sind alles wahre Begebenheiten, die da besungen werden. Also das sind wirklich Sachen, die wir erlebt haben. Da ist nichts irgendwie zugedichtet. Wir haben uns, bekommen uns wegen den unterschiedlichsten Sachen in den Haaren. Ich habe da jetzt gar keine Top Ten, die ich aufzählen kann, aber ein Thema, was mir so spontan einfällt, ist, glaube ich, das Thema Unpünktlichkeit, glaube ich. Das
ist bei dir wegen mir. Ja, genau, ich habe da wieder andere Sachen.
Genau. Also bei mir ist es bei Bully, dass ich sehr oft genervt bin von Bullys Unpünktlichkeit, weil mir da auch sehr viel Zeit flöten geht, die ich hätte anders nutzen können. Ich weiß, er macht das nicht absichtlich. Also seine Freundin hat sich auch schon bei mir darüber beschwert. Und ich glaube, er kriegt es einfach nicht hin. Also der Wille ist wohl da, aber es ist halt, er kann es halt nicht besser. Aber er versucht es immerhin.
Immer wieder aufs Neue.
Ja, ich weiß das halt auch. Dass Alkohol schon mal ein Streitthema war bei uns, ja, das
Alkohol wir, und Drogen, auch nicht nur einmal auf jeden Fall, ja.
Genau, nicht nur einmal, dass wir auch einfach sagen, okay, bei so einem Konzert sollen halt Leute, auch wenn es Punkrock ist, zumindest eine gute Zeit haben, und wenn dann Leute auch in der Band sind, ich schließe mich doch gar nicht mit aus, die Sachen dann verkacken, ist es halt nicht so geil, ja, also das ist auch Streitthema bei uns. Was noch, Bulli? Ich weiß gar nicht.
Eine gewisse Unprofessionalität, wo da lässt sich vielleicht drüber lachen von außen, aber von innen, wenn man das von innen betrachtet, nervt das natürlich schon, wenn man über Sachen spricht, wo man denkt so, Junge, Alter. Ja, genau. Weil die Band gibt's 22 Jahre und ist immer noch so, als ob man in Woche 2 kleben geblieben wäre in vielen Sachen.
Das klingt aber total sympathisch. Also
klingt sympathisch, aber ich glaube auch die Leute, die mit uns arbeiten, so unser Booker oder Matze vom Label zum Beispiel, die denken auch manchmal, Alter, über was reden wir hier überhaupt so?
Ja. Also, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs, das mir total Spaß gemacht hat. Ich hätte, glaube ich, noch mal eine Stunde mit euch reden können, aber so ein bisschen stellt sich natürlich auch immer die Frage, wer hört sich das an und wann und wie, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr nochmal ein Album machen werdet. Ich würde euch bitten, dass ihr zum Schluss versucht, beide möglichst knapp zusammenzufassen, wie lange ihr die Scheiße noch machen wollt.
Steff, du bist näher dran.
Ja.
An so eine Frage.
Das hängt ganz von Bullis Unpünktlichkeit ab, Nadine. Ich habe mir da kein Zeitlimit gesetzt tatsächlich. Also ich würde sagen, solange Spaß macht, solange wir uns verstehen. Ich setze mir da kein Zeitlimit. Ich glaube, dass wir eine gute Basis gefunden haben, dass wir einen guten Umgang miteinander gefunden haben. Also wie du gesagt hast, wir haben uns manchmal in den Haaren. Wir sprechen darüber, wir diskutieren das aus. Und solange das noch so weiterhin so läuft, dass wir uns über Sachen, die uns aneinander stören, gut austauschen können, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden, dass alles harmonisch ist, dass wir cool miteinander sind, solange das läuft, haben wir, glaube ich, auch noch eine gute Zukunft, eine längere.
Ja, mir hat mal jemand gesagt, der auch in einer Band spielt, ich will doch auf keinen Fall mit 15 noch auf der Bühne stehen, das ist ja voll peinlich. Und ich denke, ich würde es mega geil finden. Auch wenn ich's kann, körperlich und so und geistig und so, dann gerne auch noch mit 70 und 80.
Ausgeschlossen, muss ich sagen. Also es ist ja, gibt was Gutes, ja. Noch 2-3 Jahre.
Charlie Haber von UK Subs, der da auf jeden Fall voll meinen Respekt, und finde ich auch geil, dass er noch Bock darauf hat. Vielleicht hat man keinen Bock mehr drauf irgendwann so, aber vom jetzigen Standpunkt kann das immer so sein.